Also deswegen hat es mich damals wirklich hart erwischt. Also ich habe lange gebraucht, um mich dann, also ich war 12 Jahre technisch gesehen obdachlos, ich habe mich daran gewöhnt, aber habe dann auch wirklich lernen müssen, das war sehr hart halt. Also mein einziger Rückzugsort ist mein Zelt und zwischen mir und dem Gewitter und den Bären sind halt im schlimmsten Fall 0,5 Millimeter Silnylon. Und deswegen sind halt solche Sachen wie Kirchen für mich wirklich ein Rückzugsort, weil da verstehe ich die Kultur, das ist mein Gott quasi, also meine Religion. Da fühle ich mich wohl, das ist immer so ein kleines Stück zu Hause, egal wo ich hinkomme. Ne? Das ist so ein bisschen, ich sage das so, also ich weiß noch, ich bin hab dann so, ich mache immer so schräge Touren, ich bin zum Beispiel auch mal Franziskusweg gepilgert in Italien, also mal im Februar, war auch so eine bescheuerte Idee von mir. Und ich halt wirklich, gehe halt dann wirklich in jede Kirche am Wegesrand. Wirklich jede. Und meine Follower auf Social Media schon irgendwie so, kannst du mal ein bisschen mehr Landschaft posten, nicht über diese Kirchen. Aber das war wirklich, um die bitte zu vergleichen, das ist wie wenn du jetzt in eine Stadt kommst, da wohnt ein alter Freund von dir, da gehst du doch auch dort vorbei und sagst Hallo. Und so ist es bei mir, wenn ich eine Kirche sehe, gehe ich immer automatisch rein. Das ist wie Hallo sagen zum lieben Gott.
Herzlich willkommen zum Jakobsweg-Podcast. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Menschen dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg bewusster zu gehen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ich bin ein Peregrino auf der Suche nach dem Sinn. Jeder Schritt wird stiller, weil ich langsam bei mir bin. Jedes Stolpern, jeder Schmerz.
Ihr werdet es vielleicht schon an der Stimme gehört haben. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast zum Gespräch eingeladen, und zwar Christine Thürmer. Christine ist die meistgewandertste Frau der Welt mit über 70.000 Kilometern in den letzten Jahren. Zu Fuß, mit großer Ausdauer, mit viel Erfahrung und mit einem ganz eigenen Blick auf Wege und das Unterwegssein. In unserem Gespräch geht es um viel mehr als ums Wandern. Es geht um Pilgern und Langstrecke. Um ihr Jahr 2025, das für sie in besonderer Weise ein Jahr des Pilgerns war. Es geht um Glaube, um Dankbarkeit, um gelebte Spiritualität, um verschiedene Pilgerkulturen in Europa und darüber hinaus. Ich wollte von Christine wissen, woher ihre Abneigung gegenüber den spanischen Caminos kommt und auch, was für sie einen Weg eigentlich zu einem Pilgerweg macht. Ich wünsche dir jetzt ein offenes und inspirierendes Zuhören im Gespräch mit Christine Thürmer.
Ja, herzlich willkommen, Christine.
Hallo.
Ich
Hallo.
freue mich riesig.
Ja, ich wundere mich, dass du mich eingeladen hast, weil ich bin ja jetzt nicht so der begeisterte Spanienpilger, wie du weißt.
Ja, das weiß ich. Lass uns da nachher gerne mal reinschauen, wo die Ursachen sind, aber was dich dann auch immer wieder mal nach Spanien führt. Denn du bist ja auch ab und zu in Spanien unterwegs, wie wir im Herbst gesehen haben.
Genau, aber nicht auf Pilgerweg, aber
Ja, genau.
okay.
Also zunächst mal möchte ich dir sagen, dass wir in der Community ganz viele Fragen gesammelt haben.
Oh, ich freue mich, bin
Und
gespannt.
das Schöne dabei ist, dass es nicht nur viele Fragen gab, sondern auch tatsächlich ganz viele Menschen, viele Pilgerinnen, die sich bei dir bedanken wollen und bedankt haben, dass du sie auf Langstreckenlaufen gebracht hast.
Okay.
Und eine Pilgerin bedankt sich bei dir ganz besonders, die Doris. Die hat die gleiche Größe wie du, das gleiche Gewicht wie du und war verzweifelt auf der Suche nach großen Wanderhosen. Und du hast ihr damals sehr gut weitergeholfen.
Okay, das freut mich ja.
Und dann haben wir noch die Sabine, die hast du auf die Via Transilvanica gebracht. Und die ist im
Okay.
Moment auf der Via della Plata
Die
unterwegs.
Sabine Struth, ne? Die Struth,
Genau.
genau.
Und die
Genau,
hat
ja.
mir verraten, dass dieser Camino eventuell noch in deiner Schublade schlummert.
Ja, sie hat aber auch schon wieder einen Rückzieher gemacht. Sie hatte mir erzählt, der wäre ganz toll. Also, oder was ganz toll. Ich war am Anfang ganz begeistert und jetzt hat sie mir nochmal geschrieben, so vor ein paar Tagen. Oh, ist jetzt doch nicht ganz so großartig, ne? Aber den hatte ich mir tatsächlich mal im Visier für, ja, mal im Winter zu gehen, ne? Also, ja.
Ja.
Aber sehr spannend.
Christine, ich habe drei ganz kurze Einstiegsfragen an dich.
Ja.
Dunkle oder helle Schokolade?
ganz klar helle. Also dunkle Schokolade finde ich eher schwierig. Da fehlt mir der Zuckergehalt.
Okay. Stille oder Gemeinschaft?
Auf jeden Fall Stille. Also ich bin gerade beim Wandern überhaupt nicht der Gemeinschaftstyp. Das stresst mich total.
Aufbrechen oder ankommen?
Ganz klar aufbrechen. Also beim Ankommen ist er dann schon wieder zu Ende. Deswegen in jedem neuen Anfang liegt ein Zauber, würde ich sagen. Deswegen
Ja,
immer an aufbrechen.
der uns beschützt und auch trägt. Richtig. Ja, Christine, viele kennen dich über Rekorde, über unglaubliche Zahlen. Eine Zahl möchte ich gerne nennen: 70.000 Kilometer, die meistgewanderte Frau der Welt, über große Wege von Amerika, über Asien, bald nichts mehr, was es nicht gab. Und mich interessiert am Anfang aber etwas ganz anderes. Von außen betrachtet könnte man dein Leben in zwei völlig unterschiedliche Berufsabschnitte aufteilen. Also zuerst als erfolgreiche Managerin, vor allen Dingen in Unternehmenssanierungen. Und wenn man dich heute nach deinem Beruf fragt, dann gibst du als Antwort Langstreckenwanderin.
Genau.
Wann kam zum ersten Mal das Gefühl bei dir auf, dass dies wirklich dein neues Leben, deine neue Berufung ist?
Also lustigerweise habe ich mich über dieses Thema gerade mal vor einer Stunde mit jemandem unterhalten. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren schon meine damaligen Vermieter beraten, die wollten nämlich den Appalachian Trail gehen. Und sind sie auch gegangen, zu dritt, und haben das auch tatsächlich geschafft. Und sie sagt mir hinterher, ich habe sie dann gefragt, was war denn der wichtigste Tipp? Ich habe ja euch viel erzählt, was war der wichtigste Tipp? Und sie sagten, ja, der wichtigste Tipp war, ich habe ihnen geraten, so eine lange Wanderung nicht wie viele Menschen zu sehen, als das ist jetzt diese Once-in-a-Lifetime-Trip, also diese eine, da habe ich jetzt alles zusammengespart und das war ein toller Urlaub und das muss jetzt gut werden. So habe ich gesagt, Leute, das ist der Shift. Ihr seid nicht mehr im Urlaub, sondern wenn ihr so eine lange Tour macht, dann ist das euer neuer Job. So, weil, warum ist das so wichtig? Auf so einer Langstreckenwanderung ist ja nicht die Frage, ob, sondern nur wann und wie oft es ein Problem gibt. So. So, es gibt immer welche. Es ist nur die Frage, welche und wann und wie oft. So. Und wenn du jetzt zu dieser Urlaubsmentalität rangehst, dann denkst du dir, um Gottes Willen, ich habe jetzt extra mir Sabbatical genommen, habe Jahre drauf gespart, diese Permits und hin. So, und ausgerechnet jetzt regnet es eine Woche am Stück und alles ist ganz schrecklich. So, und dann bist du total frustriert. Wenn du aber sagst, okay, ich habe jetzt bewusst einen Lebensabschnitt abgeschlossen und bin jetzt, also egal, ob ich jetzt wie ich gekündigt hatte oder ob man jetzt einfach ein Sabbatical nimmt oder sich eine längere Auszeit nimmt und sagt, okay, jetzt ist mein neuer Job Wandern. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, weil bei einem Job denkst du ja, erwartest du ja auch nicht, dass jeder Tag immer grandios und toll ist. So, und das war das Wichtigste. Er weiß rückblickend nicht, also hatte ich ein tolles Kompliment. Er sagte, er weiß nicht, ob sie es geschafft hätten, wenn sie diesen Tipp nicht gehabt haben, weil so nach 3 Wochen verfindet so dieses, oh toll, du weißt ja, dieses Honeymoon-Feeling, ne, alles ist ganz toll. Und dann wird das plötzlich Alltag. Und dann kommen die ganzen Schwierigkeiten. Wenn du dann denkst, oh Gott, warum tue ich mir das an, dann ist alles vorbei. Also deswegen war mir das von Anfang an, also schon bei meiner allerersten langen Wanderung, habe ich gesagt, so, jetzt, das ist es jetzt, was ich jetzt mache. Darauf konzentriere ich mich. Ich habe nicht überlegt, wie geht es dann anschließend weiter. Ich war ja damals bei meiner ersten Wanderung, war ich ja arbeitslos. Habe gesagt, so, also jetzt kümmere ich mich nur Vollzeit, ich bin jetzt Vollzeitwanderer. Das war von Anfang an quasi so.
Also eine ganz bewusste Entscheidung. Es war jetzt nicht so ein Moment, wo es Klack gemacht hat und es sagt, jetzt habe ich das Gefühl, sondern es war eine ganz bewusste Entscheidung.
Genau. Ich sage,
Ja.
so, jetzt mache ich nichts anderes, ich konzentriere mich jetzt nur aufs Wandern.
Wenn du diese Zeit anschaust, bevor deine Wanderkarriere begann, also die Zeit vor 2007, du warst extrem erfolgreich. Du warst von außen gesehen eine Frau, die 100 PS gegeben hat, oder damals waren 100 PS viel, heute würde man wahrscheinlich 1000 PS sagen. Also äußerst erfolgreich von außen gesehen. Wie war das innerlich bei dir? Gab es da schon irgendwas, wo du sagst, rückblickend betrachtet, war es damals schon irgendwie nicht mehr stimmig, oder kam dieser Punkt, du sagst, du wurdest dann nochmal entlassen oder warst arbeitslos, bist arbeitslos geworden, entlassen worden. War das ein Schock für dich oder war das so, dass du gesagt hast, naja, irgendwie hat es in mir schon öfters gerufen und vielleicht passt es jetzt auch zusammen? Gab es da was?
Nein, also ich bin ja in meinem Leben zweimal gekündigt worden und beide Male war es das Beste, was mir passieren konnte. Wirklich, das ist scheitert als Chance, muss man so sagen. Das habe ich natürlich in der Situation, also vor allen Dingen beim ersten Mal, nicht so gesehen. Es hat mich wirklich tief getroffen. Beim zweiten Mal war die Kündigung eine totale Erleichterung, weil ich hätte mich nicht getraut zu kündigen, um wandern zu gehen, weil ich die Firma nicht im Stich lassen wollte. Und die Kündigung war, ich habe die Nachricht von der Kündigung bekommen und ich bin vor Freude in die Luft gesprungen. So. Also, aber das war nicht so, gerade beim ersten Mal, dass ich jetzt da irgendwie weg wollte. Also, das ist auch, wo ich mich immer gegen verweigere. Ich werde ja immer manchmal oft tituliert als Aussteigerin. Ich hasse diesen Titel, ich bin eine Umsteigerin. So, und warum? Also, viel besser passt jetzt dieses Bild in meinem damaligen Job. Ich war ja, du hast ja schon erwähnt, ich bin Unternehmenssaniererin. In meinem damaligen Job habe ich natürlich mal Businesspläne für die Firmen machen müssen, die ich da saniert habe. Ein Businessplan, da legst du also fest oder hast du eine Vision, wo soll die Firma in 10 Jahren, in 5 Jahren, 10 Jahren oder langfristig sein? Und welche Mittel brauchst du dazu? An Manpower, an Geld und so weiter. Und ich weiß noch, ich hatte dieses, das war eher so ein Moment, wo ein Schalter umgeschwitzt ist. Ich saß da mal im schicken Büro, guckte auf den Firmenparkplatz, auf meinen schicken Firmenwagen und dachte plötzlich, Christine, du bist hier nur angestellte Geschäftsführerin und setz dich trotzdem Wochen und Monate hin und machst diese Businessplanung für diese Firma, die dir letztendlich nur ein paar Jahre anvertraut ist. Für dein eigenes Leben. Also was ja das Wichtigste ist, was ich überhaupt habe, da lasse ich mich treiben. Da habe ich keine genaue Vorstellung, wo möchte ich in 5 Jahren oder 10 Jahren sein. Und das dachte ich, das ist ja erschütternd. Das ist ja eigentlich, das geht ja gar nicht. Also wie konnte das passieren? Und dann habe ich wirklich überlegt, wenn jetzt mein Leben praktisch eine Firma wäre, was will ich denn dann tun? Was ist denn die wichtigste Ressource? Und da ist mir halt klar geworden, auch weil vorher so ein guter Freund von mir gestorben ist, sehr früh. Die wichtigste Ressource ist eben Lebenszeit, eben nicht Geld, sondern Lebenszeit. Weil anders als Geld kannst du Lebenszeit weder planen noch vermehren. Und dann ist mir gedämmert, okay, mit der Karriere, da weiß ich jetzt, wie es geht. Also ich war Geschäftsführer, große Firmen, toll. Das war auch toll. Also ich habe das, war das nicht furchtbar, das war auch nicht irgendwie so die Lehre und ich will da raus, sondern wirklich dachte so, ja, das kannst du jetzt. Das kannst du jetzt noch 20 Jahre weitermachen, dann bist du irgendwann mal CEO von Siemens oder weiß der Teufel was, ich sage es mal überspitzt gesagt. Aber einen Wahnsinns Wissensneuzuwachs bekommst du dann nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, also dann halt eben dieses Wandern. Und das war dann der Punkt, das war dann also zwischen der ersten oder zweiten Kündigung, habe ich nochmal gearbeitet, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt du gehst jetzt einfach wieder wandern. Also aber nicht aus so einer Motivation von weg. Also so nach dem Motto, alles ist ganz schrecklich und ich will jetzt einfach da flüchten und was anderes machen. Das ist eine negative Motivation, die nicht lange hält, sondern aus dieser Motivation hinzu. Ich dachte so, Karriere, weiß ich jetzt, wie es geht. Tolle Zeit möchte ich überhaupt nicht missen, vor allen Dingen, weil sie auch die finanzielle Grundlage gelegt hat für meine Wanderschaft. Aber jetzt mit meiner begrenzten Ressource Lebenszeit, jetzt will ich was Neues ausprobieren. So, das ist der Ansatz.
Das heißt, eigentlich ein ganz großes Glück, das erleben Menschen erst im höheren Alter oder kurz vor der Pension oder vielleicht, wenn sie durch Gesundheit erstmal ausgebremst werden, aus der Bahn geworfen werden und dann den Mut zu haben, einen neuen Schritt zu machen. Das war bei dir relativ früh, wenn man diese Karriereleiter oder diese Karrierearbeitszeitstrahl, den dem Menschen im Normalfall zur Verfügung hat, anschaut. Und manche erleben das ja eigentlich erst dann, eigentlich wenn es zu spät ist. Also wenn man eigentlich kaum noch die Möglichkeit hat, nach vorne zu blicken. Bianca hat da eine Frage in der Community gestellt und wollte wissen, wie war dieser Übergang damals ganz praktisch? Also einmal innerlich, du hast schon ein bisschen erzählt, dir war das dann klar, aber auch finanziell. Das heißt, viele, die Langstrecke laufen wollen, müssen tatsächlich, so wie du sagst, entweder ein Sabbatical nehmen oder eben eine Auszeit oder die Zeit zwischen zwei Jobs dafür nutzen und kommen irgendwann auch an die finanziellen Grenzen. Wir haben jetzt in der Jakobsweg-Community gerade 4 Leute, die von Deutschland aus nach Santiago laufen wollen. Und da stellt sich tatsächlich immer die Frage, naja, wenn ich dann nur in Pensionen übernachte, Pilgerherbergen gibt es in Frankreich nicht ganz so oft und wenn, sind sie deutlich teurer wie in Spanien. Wie macht man das finanziell? Also wie bist du an dieses Thema damals rangegangen? Also mit einem großen Gehalt von einem Geschäftsführer umzusteigen in ein Zelt ist ja nicht unbedingt, kommt ja nicht so oft vor.
Ja, wovon da hatte ich also mehrere, hatte ich in vielerlei Hinsicht Glück, was an meiner Persönlichkeitsstruktur liegt. Also ich muss dazu sagen, das letzte Bett habe ich besessen, als ich mit 18 Jahren von meinem Elternhaus ausgezogen bin. Jetzt bin ich 58 und liege immer noch auf Europaletten unter einer Matratze. So, seit ich von meinem Elternhaus raus bin, keine Möbel mehr besessen. So, und mir macht Geld ausgeben, hat noch nie Spaß gemacht. Also ich sage immer, ich bin aus ganzem Herzen sparsam. Meine Freunde sagen oft geizig, aber okay, das heißt, ich habe also zwar immer sehr gut verdient, aber ich habe den Lebensstil, das aus meiner Sicht der Fehler, den viele machen, nicht dem Gehalt angepasst. Ich bin quasi auf so einem Studenten-Ausgabelevel stehen geblieben, obwohl ich verdient habe wie eine Geschäftsführerin. So, und das heißt, einen Großteil des Geldes, das ich verdient habe, habe ich einfach angelegt. So, ich habe also wirklich minimal ausgegeben. Ich hatte natürlich eine Wohnung, ich hatte einen Firmenwagen, aber ich hatte eigentlich keine großen Ausgaben. So, und deswegen hatte ich wirklich genug auf der Seite, um da ganz entspannt wandern gehen zu können. Und dann war ich natürlich, weil ich halt aus der Unternehmenssanierung komme, also wenn ich was kann, ist es Cost-Cutting. Ich habe dann sofort meine Wohnung gekündigt, also um die Fixkosten gering zu halten. Habe meine ganzen Sachen eingelagert und war dann tatsächlich technisch gesehen fast 12 Jahre obdachlos. Ja, 12 Jahre, genau, 12 Jahre. Also es ist jetzt wirklich technisch gesehen, ich will mich jetzt nicht mit einem echten Obdachlosen auf eine Stufenschnittserie jetzt vermessen, aber ich hatte noch eine Meldeadresse bei Freunden, ansonsten so ein kleines Lager. Und bin halt immer wandern gegangen, bin ich zurückkam, kurz bei Freunden aufs Sofa und dann habe ich mir halt WG-Zimmer, Untermiete, sonst was gesucht. Ja. Und das war dann wirklich bis 2019, bis ich dann beschlossen habe, so, also so mit Anfang 50 willst du jetzt keine Putzpläne mehr diskutieren in diesen WGs. Hatte auch ein paar blöde WGs da erwischt, hat da gesagt, so, jetzt muss wieder eine Wohnung her. Und das ist auch die Wohnung, wo ich auch jetzt wohne. Ich habe eine ganz winzige Plattenbauwohnung in Berlin-Marzahn. Ich zahle da gerade mal 300 € Miete. Und wenn du dir überlegst, für so ein Lager, ich hatte vorher meine wenigen Sachen eingelagert, da habe ich auch schon 100 € bezahlt. Jetzt zahle ich 200 € mehr und habe eine Wohnung, in die ich immer zurück kann. Das war super. Und bei 300 €, das kannst du dann auch einfach durchfinanzieren, ne? Dass du sagst, okay, die behalte ich jetzt, ohne die immer untervermieden zu müssen. Das heißt, ich habe immer eine Rückzugsmöglichkeit, wo ich dann hin kann. Also so habe ich das ganz praktisch gemacht und auch ganz praktisch. Ich bin ja eben keine Pilgerin, das heißt, ich liege normalerweise 6 Tage die Woche im Zelt und bin nur einen Tag in der Woche im Hotel. Und bei diesem Lebensstil habe ich das also viele Jahre mitverfolgt, komme ich etwa mit 1.000 € im Monat aus. So, und das beinhaltet wirklich den Proviant, den ich unterwegs brauche, diesen einmal die Woche Ruhetag, wo ich ins Hotel gehe, auch mal was Leckeres esse. Das beinhaltet die An- und Abreise, die durchgelaufenen Schuhe, Auslandskrankenversicherung und Handyvertrag. So, und hier ist auch mein Ratschlag, weil immer viele sagen, ja, ich kann mir das nicht leisten. Finde ich, die Leute wählen auch oft die falschen Wanderwege. Also ich sage mal ganz klar, wenn du jetzt wenig Geld hast, ich nehme jetzt mal Studenten oder sowas, ne, sind die einfach selber blöd, wenn sie dann unbedingt nach Norwegen wandern wollen. So, das ist einfach das Bescheuerste, was du machen kannst, weil da zahlst du für eine Hüttenübernachtung, was weiß ich, und mit Frühstück und Pipa bist du schon bei über 100 €. Dann klar, da kommst du mit deinem Geld nicht weit aus. Für 70 € kannst du aber zum Beispiel in Rumänien dir schon mal 2 Ruhetage finanzieren, kommst du schon total mit. Also dann musst du halt quasi die Wanderziele deinen finanziellen Möglichkeiten anpassen. Es gibt überall tolle Wanderziele. Also nichts gegen Norwegen, also ich persönlich mag es nicht, aber es gibt, also auch Rumänien ist toll. So.
Bist du unterwegs vielen Erstwanderern oder Langstreckenwanderern begegnet, die also tatsächlich zum ersten Mal unterwegs waren, sich den Mut genommen haben, in dieses Thema einzusteigen, die das einmalig gemacht haben?
Ja, das ist aber jetzt eher der Fall in USA, weil in Europa stelle ich mir meine Routen ja selber zusammen und da triffst du maximal Wochenendwanderer oder, also es ist schon sehr selten, dass es, also wie zum Beispiel jetzt Via Transilvanica oder eben dann halt die Pilgerwege, was lange Wege sind, wo du auch eine richtige Community hast. Ansonsten, wenn ich jetzt sowas mache wie, also so ein typischer Trapper, wie ich laufe Europa Ost-West, also von Santiago de Compostela bis nach Bulgarien oder Nord-Süd, von Tarifa bis Nordkap. Ich meine, da bin ich, wenn das einmal einer im Jahr macht, dann ist das schon viel. So. Also deswegen treffe ich da eher selten Leute in den USA, ja, und auch auf den Pilgerwegen. Und ich finde das halt dann für mich persönlich immer ein bisschen schwierig, weil ich habe das halt alles schon seit 20 Jahren durch. Und ich kenne diese Befürchtungen, aber das ist halt irgendwie auch nicht mehr so unbedingt mein Thema.
Ja, das glaube ich. Gab es früher, also in deiner Anfangszeit, so Momente, wo du dachtest, was mache ich hier eigentlich? Und Annette fragt auch gleich noch dazu, wie war eigentlich deine erste Nacht draußen? Was hast du damals empfunden?
Also schon in der ersten Nacht hatte ich überhaupt keine Eingewöhnungsprobleme, sondern wusste, okay, das ist es jetzt, das will ich jetzt weitermachen. Aber tatsächlich hatte ich einmal eine, ich will jetzt nicht sagen tiefe Krise, aber das war dann bei meiner dritten Wanderung durch USA, also das dritte Mal Mexiko bis Kanada, weil da hatte ich dann tatsächlich, da bin ich ja zum zweiten Mal gekündigt worden und habe dann beschlossen, okay, ich mache das jetzt wirklich Vollzeit. Das ist jetzt mein perspektivisch mein Job. Und habe meine Wohnung gekündigt. Und das war wirklich sehr hart, plötzlich zu wissen, ich muss jetzt wandern. Früher war es immer sehr bequem, ich hatte noch meine schicke, etwas schick, also ich hatte meine Wohnung da in Berlin, konnte immer zurück, hatte meine Sachen. Und jetzt plötzlich, okay, ich muss jetzt. Und wenn irgendwas hart auf hart kommt, kann ich nach Deutschland zurück, dann liege ich erstmal irgendwo auf dem Sofa und muss da wieder wohnen. So. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr hart. Und da habe ich gemerkt, das war auch ein schwieriger Trail. Der Appalachian Trail, den ich damals gegangen bin, war auch nicht unbedingt mein Favorite. Da ist auch viel schief gegangen und irgendwie dachte ich dann wirklich so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich das entwickelt, was ich jetzt auch allen Leuten rate, ist gleich mein nächster psychologischer Ratschlag, wenn man wandert. Wenn dir das unterwegs alles zu viel wird, du wirklich sagst, oh Gott, was mache ich denn hier? Dann ist der Ratschlag runter vom Trail, ab in die nächste Stadt und ganz wichtig, auf gar keinen Fall zu Hause anrufen bei Mama, Papa, Mausi, Hasi. Weil was werden denn die Liebsten zu Hause sagen? Oh Gott, Schatz, tu dir das nicht weiter an, komm nach Hause. Ne? Und schon schwuppdiwupp bist du auf dem Rückweg, ehe du überhaupt nur überlegt hast, was ist denn hier überhaupt los? Also nicht anrufen, duschen, Wäsche waschen, nicht irgendwie das billigste McDonald's-Futter essen, sondern also lecker essen gehen. Sich ins weiche Bett legen, schlafen, nicht nachdenken, nicht einfach nur entspannen. Am nächsten Morgen auch nicht anrufen, erstmal All You Can Eat Frühstücksbuffet. So. Und dann kannst du nachdenken und dann kannst du dir überlegen, wie sieht mein Leben jetzt in 2 Wochen aus, wenn ich jetzt zurückfahre und wie sieht es aus, wenn ich jetzt weiter wandere. Und wirklich in 90% aller Fälle wollen die Menschen dann weiter wandern, weil es war eine temporäre, vor allen Dingen mentale Überlastung. Und da musst du einfach nur dich ein bisschen verwöhnen, ein bisschen pampern und dann ist das auch wieder gut. Also zumindest in 90% der Fälle.
Das sind
Das auch
so
mein Rat.
die berühmten Momente, einmal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen sieht es ein bisschen anders aus.
Genau, weil du einfach da total überlastet warst. Und damals auf dem Appalachian Trail, als ich diese Situation hatte, da hat sich halt sehr viel angestaut. Ich habe das nicht gemerkt. Und mittlerweile komme ich gar nicht mehr an solche Momente, weil immer wenn ich merke, jetzt wird es kritisch, gehe ich runter vom Trail. Pamper mich ein bisschen, Verwöhnprogramm und dann geht es auch wieder weiter.
Woran stellst du fest, dass es kritisch wird? Also gibt es da sowas wie eine Vorwarnung bei dir? Oder wo reagiert der Körper am meisten, dass du merkst, oh, jetzt ist es wieder soweit oder es dauert nicht mehr lang, dann kommt dieser Moment.
Das merkst du mental. Also tatsächlich vergeht eigentlich kein Tag, wo ich mich nicht abends, also der schönste Moment am Tag ist ja, wenn ich mich in mein Zelt plumpsen lasse, auf meine Isomatte und die Schuhe ausziehe. Weil dann weiß ich, jetzt ist der Tag gelaufen, ich gehe nicht mehr raus. Also ich koche dann auch im Zelt, ich stehe nicht mehr auf. Das ist ein schöner Moment. Und wenn ich dann halt mich auf einer Isomatte ausstrecke, habe ich eigentlich immer in 99% der Fälle das Gefühl, wow, was für ein toller Tag. Danke, danke, danke. Also wirklich, ich bin so voller Dankbarkeit, weil es immer irgendwie toll. Und wenn das halt nicht kommt, wenn ich mich ausstrecke und denke, oh Scheiße, das war jetzt aber. Und wenn das dann ein paar Tage in Reihe kommt, dann merke ich, da läuft irgendwas falsch. Aber meine natürliche Haltung beim Wandern ist, es ist toll. Und auch wenn es so richtig scheiße ist, also weil es halt jetzt den ganzen Tag geregnet hat, ist es dann umso schöner, du liegst im Zelt und denkst, oh, das hast du jetzt aber geschafft, ganz alleine und jetzt ist trocken und jetzt Schuhe ausgezogen und jetzt kann der Abend nur noch toll werden. Auch dann, trotz der widrigen Umstände, stellt sich so ein tolles Gefühl an. Und wenn das nicht mehr kommt, und zwar 1, 2 Tage in Reihe, dann weiß ich, jetzt wird's Zeit.
Wenn die Dankbarkeit fehlt oder
Genau,
diese
dieses
Freude am
Glück,
Land.
dieses Gefühl, dieser Freude, wow, es war doch ein toller Tag.
Das kann ich gut nachvollziehen. Christine, ich würde gerne mit dir über das Pilgern sprechen. Wie komme ich auf dich?
Ich ahne
Also,
es schon. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt muss ich dich outen hier.
jetzt geht's vielleicht ans Eingemachte, vielleicht aber auch nicht, oder vielleicht wird es auch eine ganz spannende Phase jetzt im Gespräch. Also ich bin letztes Jahr zusammen mit meiner Frau den Camino Frances gelaufen. Und wir haben dann ab irgendwann in der Mitte, nachdem wir von den vielen Pilgern Abstand genommen haben, dann plötzlich festgestellt haben, wir sind in diesen Pilgertrott unmerklich hineingesogen worden. Und das war ein Schlüsselerlebnis. Man bei kurz vor oder nach Castrojeriz zieht man auf die Ebene der Meseta, wie die Sonne aufgeht. Alle sind kurz stehen geblieben, haben ein Foto gemacht und sind dann weitergerauscht. Und das war der Moment, wo wir stehen geblieben sind. Was machen wir hier eigentlich? Und saßen dann noch 2 Stunden da und haben geschaut, wie die Sonne aufgeht. Dann habe ich verfolgt, wir kamen dann zurück und haben von dem Moment an war jeder Tag auch für uns einzigartig. Also das war für uns so ein ganz, ganz wunderbarer Moment, dass es plötzlich anders wurde. Und ein paar Wochen später hast du angefangen zu posten mit deinen Posts aus Litauen. Ich wusste gar nicht, dass es einen Litauen Jakobsweg gibt. Dann kam Jens Dochau, Österreich, Ungarn, Rumänien dazu. Und dann bin ich neugierig geworden, habe gedacht, Mensch, die Christine hat doch mal vor vielen Jahren in Podcasts erzählt, wie schrecklich der Camino für sie war. Und dann bin ich auf einen Post von dir gekommen, wo du selber gesagt hast, 2025 ist dein persönliches Jahr des Pilgerns. Also
Ja.
ganz bewusst weg von den, also nicht weg von den Langstrecken, denn es waren ja nach wie vor oder es sind ja nach wie vor Langstrecken. Aber das Thema Pilgern kam bei dir letztes Jahr auf. Warum gerade letztes Jahr nach so vielen Jahren das Wort oder der Gedanke des Pilgerns?
Also, ich muss dazu sagen, muss jetzt unterscheiden. Also erstmal, bevor wir über das Thema Pilgern reden. Also jeder soll so pilgern, wie er lustig ist. Und ich finde das total toll. Macht alle, was ihr Lust habt. Ich will niemanden das niedermachen oder angreifen, sonst wie. Also es ist alles okay. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich kann jetzt nur meine persönliche Meinung
Ja,
widerspiegeln.
und die muss ja auch anders sein mit deiner Erfahrung.
So, und also wenn ich jetzt Pilgern meine, ich hatte noch nie etwas gegen Pilgern. Ich hatte aber schon immer etwas oder sehr früh etwas gegen spanische Caminos. So, das ist ein Unterschied. Also Pilgern fand ich immer toll. Also ich bin ein sehr gläubiger Mensch, ein sehr religiöser Mensch. Und ich habe dann letztes Jahr gesagt, so, ich will jetzt wirklich ganz bewusst, das war immer so eine Gegenbewegung, also meine Touren wähle ich immer danach aus, sind immer Gegenbewegungen zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ich war vorher in ja, 2 Jahre lang hintereinander in Asien unterwegs. Das war total toll. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben. Es ist auch schon mal Bestseller geworden. Aber ich habe nur die Hälfte verstanden. Und zwar nicht nur aus Sprachgründen habe ich nur die Hälfte verstanden, sondern ich habe die Kultur nicht begriffen. Also ich kann mittlerweile den Shinto-Tempel von dem buddhistischen, also Shinto-Schrein von dem buddhistischen Tempel unterscheiden. Aber weiß der Teufel, was da jetzt in Figuren rumsteht. Ich habe einfach die Bedeutung nicht begriffen. Und irgendwie, das war auf Dauer ein bisschen frustrierend. Also hatte ich den Wunsch, okay, ich möchte jetzt in meinen Kulturkreis, in eine Kultur, die ich verstehe. Und diese Kultur ist halt auch sehr christlich geprägt. So, ich war auf einer Art Klosterschule. Ich bin Expertin im Heiligen Raten, also ich bin da richtig gut drin. Also
Hey.
stell mich in eine Kirche oder sage ich da irgendwie super. Da hatte ich, okay, deswegen, das war der Hauptgrund für Pilgern, also einfach Kultur. Und dann aber auch wirklich, ich möchte zur Ruhe kommen. Ich möchte mich bewusst, weil Pilgern, und jetzt kommt schon der erste Kritikpunkt, an den Pilgern oder wie ich es oft auf den Caminos wahrnehme. Die Grundidee des Pilgerns, wirklich die Grundidee ist, und die gibt es ja seit dem Mittelalter, dass du durch den bewussten Komfortentzug, durch die bewussten Strapazen, die du auf dich nimmst, das ist Punkt eins, also also Leiden ist jetzt vielleicht zu falsch, aber du nimmst bewusst Diskomfort auf dich und zusätzlich mit Gottes Hilfe zu einem besseren Menschen wirst. Das ist die Grundidee des Pilgerns seit dem Mittelalter. Da mussten ja schon Sträflinge zwangspilgern, ne, weil die gedacht haben, die wären dann bessere Menschen. So, und das habe ich halt auf den spanischen Caminos nicht mehr gesehen. Ich habe gesehen, dass diese Pilgerwege immer kommerzieller werden, dass die Kirchen leer sind, obwohl die Pilgerzahlen steigen, sind die Gottesdienste größtenteils total leer. Und ja, also das Ganze ist verkommen, also ist verkommen jetzt aus meiner Perspektive, weil ich kann verstehen, warum man das macht, ist zu einem preisgünstigen Einsteigerweg mit guter Infrastruktur geworden. Das ist völlig okay, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mit Wandern anfangen. Das habe ich ganz viel, dass da Leute ankommen, sie möchten anfangen, sie haben keine Ahnung. Natürlich ist für die der Camino Francés super. Da kannst du dich nicht verlaufen, da kannst du Gepäcktransport nehmen, da hast du überall Pilgerherbergen, da kann überhaupt nichts schief gehen. Das kann ich super gut nachvollziehen. Also more power to you, mach das. Es ist überhaupt nicht schlimm, ne? Aber das ist nicht Pilgern. Und mich hat das dann abgeschreckt. Ich hatte eine sehr blöde Begegnung. Also ich glaube, dass die Leute, die das damals gemacht haben, nicht das Böse gemeint haben. Ich weiß noch, ich war auf dem Camino del Norte unterwegs. Das ist auch schon wieder über 10 Jahre her. Da war der noch gar nicht so voll. Und ich habe wie üblich gezeltet und wollte mein Handy aufladen. Ich bin in eine Pilgerherberge gegangen, habe die Hospitaliera gefragt. Es war Nachmittag, sage ich so, ich laufe jetzt gleich weiter, ob ich bitte mein Handy kurz aufladen kann. Ich brauche nur eine halbe Stunde. Ich sagte, kein Problem, habe ich in die Küche geführt. Da waren natürlich dann alle Steckdosen belegt. So, und ich habe in mehreren Sprachen in der Runde gefragt, so, wessen Handy kann ich mal kurz rausziehen? Ich bin in einer halben Stunde weg, ich muss nur das Handy aufladen. So. Wäre ich jetzt in einer Thru-Hiker-Community, US-Trail, wären alle aufgesprungen, hätten gesagt, hier Steckdose, hier brauchst du noch was, wo kommst du her, pipapo? In dieser Pilgerherberge, Schweigen. Niemand hat mich angeguckt, niemand hat mir geholfen, alle haben mich ignoriert. Es endete damit, dass ich mich auf die Damentoilette an den Eingang setzen musste, war die einzige Steckdose. Und diese ganzen blöden Pilger, ich kann es nicht anders sagen, in dem Fall wirklich blöden Pilger, sind einfach um mich drüber gestiegen. Kein Mensch hat sich interessiert. Und ich war so bedient, wo ich sage, so, wenn das Pilger sein sollen, sorry, dann habt ihr wirklich Sätzen sechs, dann habt ihr das Prinzip nicht verstanden. Und das wäre in den USA, wo die überhaupt keinen religiösen Hintergrund haben, nie passiert, weil da bist du einfach untereinander, das ist Trail, das ist deine Familie. So. Und ich bin dann auf dem Trail später auf dem Camino Norte noch mit anderen Pilgern ins Gespräch gekommen. Ich muss das revidieren. Die hatten, ich glaube, rückblickend, die haben einfach nicht verstanden, was ich da mache. Aber die waren auch nicht so, ein amerikanischer Thru-Hiker ist immer, okay, das ist one of my family, ne? Das ist ein anderer Hiker. Und oh, wie toll, wie spannend. Und dem muss ich irgendwie helfen, unterstützen uns gegenseitig. Und dieses Gefühl, was ich so viele Jahre aus USA kannte, habe ich bei den Caminos null gesehen. Da ist es wirklich, jeder ist sich selbst der Nächste, vielleicht auch aus Gründen, weil die das überhaupt nicht kennen. Also für die war das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehbar. Da will jemand nur das Handy aufladen, weil wir sind doch alle in der Pilgerherberge. Ich weiß nicht, was es war. Ich will denen keinen bösen Willen unterstellen, aber das hat mich wirklich, wo ich dachte, nee, das brauche ich nicht.
Es scheint dich tief getroffen zu haben. Das ist ja jetzt schon sehr lange her, 2007, 2009.
Ja, ich kann es im besten Willen nicht verstehen. Da sitzt jemand, der offensichtlich, also ich war in meinen verratzten Klamotten da, auf der Damentoilette am Eingang, vor dem Handy. Und diese Pilger steigen über mich drüber. Niemand fragt, was machst du? Kann ich dir helfen? Was ist hier los? Das ist ein Unding. Das würde in den USA nie passieren. Nie.
Du hast den Weg aber nicht abgebrochen, den Camino del Norte. Das heißt, du bist ja weitergelaufen, bist auch in Santiago angekommen. Gab es denn auf genau diesem Camino wo du diese Erfahrung für dich gemacht hast, auch noch bewegende Momente oder schöne Momente auf dem Camino?
Ja, also nochmals, dann ist jetzt nicht so negativ rübergekommen, es hat mich wirklich getroffen, es hat mein Bild auch
Das,
von Pilgern geprägt, ne?
ja,
Muss ich ganz
ja.
ehrlich sagen. Ich habe auch noch sehr nette Leute getroffen auf dem Pilgerweg, muss man auch sagen, wo ich halt gemerkt habe, die sind auf einer ganz anderen Stufe als ich. Deswegen rückblickend, die haben wahrscheinlich gar nicht verstanden, dass ich da Hilfe gebraucht hätte, ne? Ich habe sehr nette Leute getroffen und was mich auch sehr berührt hat, was aber auch wieder ein bisschen negativ ist mit dem Pilgerweg. Ich war am Ende, gibt es ja diese Gemeinde Stuttgart-Rottenburg oder Rottenburg-Pipapo, die da diese Pilgergottesdienste, die Pilgerseelsorge heißt das,
Die
genau.
Pilgerseelsorge, ja.
Die Pilgerseelsorge. Da bin ich natürlich sofort hin, ne? Also ich bin ja wirklich ein gläubiger Mensch. Bin da also sofort hin. Da saßen da so ein paar Pilger rum, wir haben uns da alle nett unterhalten. Und ich habe dann, das war ein Pfarrer, der das betreut hat, Pfarrer in Ruhestand. Und den habe ich mir natürlich sofort gegriffen. So, da kann ich mit dir Abendessen gehen. Und habe ihm halt erzählt, so war der Eindruck, dass halt diese geistliche Komponente da irgendwie fehlt. Und er sagte dann auch, das hat mich auch sehr berührt. Er sagte so, ich bin jetzt seit 40 Jahren Pfarrer und ich habe noch nie so viele Menschen auf einen Haufen gesehen, die auf der Suche sind. So. Und die also wirklich offen sind für eine Botschaft. Aber, und das war auch mein Kritikpunkt, es gibt keine Angebote für diese Menschen. Die Kirchen, also auf dem Camino Francés sind sie ja offen, auf dem Donauta sind die eigentlich zu. Selbst wenn Gottesdienst ist, geht da keiner hin. Also das tust dir selbst als Pilger, wenn du möchtest, das sehr, 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 sehr schwer. Und das habe ich auch gedacht, wie kann das sein? Also von Seiten der katholischen Kirche. Ich sage jetzt mal ganz plakativ, das ist, wie kann das sein, dass ihr Geld sammelt für Missionsarbeit in, ich spinne mal, Afrika? Und auf der anderen Seite hier in Europa, wo eigentlich immer mehr Menschen ihren Glauben verlieren, und da sind Menschen auf der Suche, die sind ja offen. Also das ist doch dein Eindruck, das ist ja, vielleicht nicht auf einer religiösen, aber auf einer spirituellen so. Und da hättet ihr alle und es gibt kein Angebot für sie.
Ja, das ist wirklich erstaunlich, weil ja die ganzen Pilgerzahlen seit Jahren, von Corona ausgenommen, seit Jahren steigen die Pilgerzahlen. Dieses Jahr waren es, oder 2025 waren es 500.000 Offizielle, die ihre Urkunde abgeholt haben. Dann kann man ungefähr noch mal so viel draufrechnen. Also die Dunkelziffer von denen, die laufen und keine Compostela wollen oder unterwegs dann wieder aufhören und in einem anderen Jahr weiterlaufen. Ich fand das total spannend, so wie du sagst, Menschen, die auf der Suche sind. Es ist ein Boom, der die Menschen auf den Jakobsweg bringt. Nicht nur auf den Jakobsweg, es gibt ja in Europa noch ganz andere Pilgerwege oder ganz andere Pilger- oder Wallfahrtsorte. Und man kann bei den großen Wallfahrtsorten einen Trend erkennen, dass von Jahr zu Jahr immer mehr und immer mehr Pilger diesen Weg gehen. Wenn man jetzt Santiago nimmt, dann kommt man vielleicht auf Dunkelziffer eingerechnet, irgendwo zwischen 600.000 und 700.000 Fußpilger und die Tagespilger, Buspilger, Wochenendpilger kommen ja auch noch dazu und dann sind wir in Santiago bei 4 Millionen Pilger. Wenn man das mit Lourdes und Fatima vergleicht, mit über 5 Millionen und 6 Millionen Pilger oder Częstochowa 4,5 Millionen Pilger, was also genauso viele Pilger sind wie in Santiago oder Rom, kann man nicht genau rechnen. Man weiß nur, in Rom übernachten 20 Millionen jedes Jahr. Ob das alles Pilger sind, weiß man nicht. Diese Suche ist das, was die Menschen heute auf den Camino bringt, was in einer immer unsicher oder scheinbar unsicher werdenderen Welt und persönlichen Unsicherheiten dazu führt, dass die Menschen irgendwo raus wollen, Auszeit wollen, einen neuen Lebensabschnitt ganz bewusst wählen wollen. Und das bringt ja auch die Trails an ihre Belastungsgrenze. Also ich hab Amerika, den Trail, den du gemacht hast, da waren zu deiner Zeit ganz wenig, ich sag schon Pilger, ganz wenig Langstreckenwanderer unterwegs. Und heute hat der Weg Zugangsbegrenzungen oder die Zugänge werden verlost oder sowas. Also diese Sehnsucht raus in die Natur oder sich in irgendeiner Form mit sich zu beschäftigen, die wird immer größer. Das ist schon völlig faszinierend.
Also ich möchte da nur so weit einhaken. Also wie schon gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt den Camino Frances geht. Also das ist ein toller Einsteigerweg. Aber mich ärgert, also tatsächlich, gerade wenn du hast jetzt Częstochowa angesprochen, ich bin letztes Jahr in Częstochowa, ich bin durch Polen gepilgert. Also es gibt einen großen Unterschied. Du kannst einen Pilgerweg wandern, das ist völlig legitim. More power to you, mach das. Aber die meisten, die unterwegs sind, wandern eigentlich an den Pilgerweg, erzählt aber wahnsinnig ein Pilger. Und es ist schon total, die tragen dann wie so ein Mantra vor sich her, die katholische Kirche ist ja sowieso scheiße und das kommt alles her, da sieht man nur die negativen Punkte und die Kirche muss ich ja gar nicht gehen. Und wo ich denke, so, und es muss möglichst komfortabel sein, ne? Also ich brauche dann Gepäcktransport und warum ist die Pilgerherberge so voll und hin und her. Und das ist nicht der Sinn des Pilgers. Also das kann man alles tun. Bloß, dann musst du dir bewusst sein, du wählst mit dem Camino Frances zum Beispiel, das ist ja der bekannteste, du wählst einen einfachen Wanderweg. Kann man tun, aber es hat nichts mit Pilgern zu tun. So, und dann habe ich halt gesehen in Częstochowa, da war ich eben letztes Jahr, es hat mich wahnsinnig berührt. Wahnsinn. Also ich bin durch Polen gewandert, es war nur ein paar hundert Kilometer, ich bin gegangen den Kyrill- und Methodius-Pilgerweg, also die Kulturroute von Częstochowa bis nach Mariazell.
In
So, und
Österreich.
in Österreich,
Ja,
genau. So, und ich bin da in Polen, das glaubst du nicht, ich bin da an Wallfahrtsort vorbeigekommen, da sind 5000 Leute passen da rein, 5 Gottesdienste am Tag, immer voll. So, hast du in Deutschland noch nie gehört. Und da wird gekniet, was das Zeug hält, also die nehmen das wirklich ernst, ja, wirklich ernst. Und es hat mich wahnsinnig berührt. Ich weiß nicht, ich hatte so, ich erzähle das in meiner Show, das ist eigentlich, in der Show ist es lustig, aber es hat mich wirklich sehr berührt. Da war ich in einer Wallfahrtsort, ganz zufällig, noch nie gehört, aber da hunderte von Leuten da, da kam so eine Pilgertruppe an, ne? Pfarrer vorne weg, da läuft ja immer einer mit dem Kreuz vorne weg, ne? Die hatten so ihre Musiktruppe dabei, tragbaren Verstärker, alle Marienlied 1 bis 5 auswendig, kann ja jetzt leider auch keiner mehr, ne? Und dann knien die ja alle um das Marienbild rum, das Gnadenbild, ne? Und ich hatte mir das Knie aufgeschürft, ich konnte nicht. Und dachte, okay, jetzt machst du es ganz clever, du wartest, bis die Gläubigen alle durch sind, du läufst einfach hinter der Musiktruppe her, weil die werden ja wohl nicht da knien, dann fällst du nicht so auf. Ja, Pustekuchen. Ich stehe da vor dem Marienbild und die ganze Musiktruppe weitergeklampft auf der Gitarre, zack, alle auf die Knie, auf Knien rumgerutscht, weitergeklampft. Und ich dachte, Christine, was bist du eigentlich für ein Weichei? Also wirklich, da war ich total beschämt über von der Gläubigkeit dieser Menschen. Ne? Und das hat mich berührt. Und wenn ich dann so vergleiche, jetzt höre ich aber auch schon mit meinem Rant, also diese angeblichen Pilger also soll sich jetzt keiner persönlich angesprochen fühlen, aber die da so die waren jetzt Pilger sind, aber nicht in die Kirche gehen, das alles scheiße finden und Hauptsache die Pilgerherberge kriegen Platz. Und dann in Polen, wo die, also wirklich, da wird da nicht nur in der Kirche kniet, da ist, ich war da im Gottesdienst, ich habe immer versucht, zu den Gottesdienst zu gehen, ne? Und die Kirche macht zu, dann knien die davor weiter. Dann wird da noch vor der Marienstatue im Dunkeln nochmal ein Gebet gesprochen. Ich dachte, Leute, ich kam mir vor wie in einer anderen Galaxie. So, und das ist, deswegen sage ich, ich fand das wahnsinnig berührend in Polen oder dann auch wo ich in Litauen zum Pilgern war, oder, also wo, dann versuche ich aber, wenn ich pilgern gehe, dann versuche ich auch wirklich zu den Kirchen, zu den Gottesdiensten zu kommen, im Klöster zu übernachten, dann die Laudes mitzumachen und die Vesper mitzumachen. Und das finde ich eben Pilgern.
Ja, für einen Jakobsweg-Fan ist das jetzt erstmal bitter, das zu verdauen. Ich liebe den Jakobsweg, aber ich verstehe dich. Das ist
Und
ja auch,
ich will es niemand madig machen, ne? Das ist
nein,
überhaupt nicht
nein,
mein Ansatz, ne?
es ist ja auch so, dass in Spanien das auch erkannt wird in der Organisation. Wir haben ja jetzt nicht mehr, also ich bin 1993 zum ersten Mal den Camino Francés gelaufen. Da war das so, wie du beschreibst, der Weg war ruhig, der Weg war leer. Es war das vielleicht 10 Pilger mal am Tag getroffen. Herbergen hatten gar nicht mehr mit heute zu vergleichen. Da liegt eine ganze, ganze Entwicklung dazwischen. Und heute versuchen die Spanier auf der ganzen Iberischen Halbinsel neue Wege zu installieren, um genau diesen Effekt, den wir ja Jahr für Jahr sehen, um die kommenden Pilger und Fans der Jakobswege eben auf andere Wege auch noch umzuverteilen, denn irgendwann wird es zu voll. Der Camino Francés hat seit über 8 Jahren jedes Jahr rückläufige Pilgerzahlen, das wissen die wenigsten, und zwar von den Pyrenäen bis Sarria, also bis zu den 100
Okay.
Kilometern, bevor die 100 Kilometer Urkundendistanz beginnt. Das heißt, seit 8 Jahren ist er schon rückläufig, während die portugiesischen Jakobswege natürlich deutlich, deutlich nach oben gehen. Aber so lange Wege wie die Via de la Plata oder der Jakobsweg von Valencia aus beginnend, das sind alles ganz ruhige Wege. Und egal, was gemacht wird, die Silberstraße hat 8.000 Pilger im Jahr und das werden nicht mehr. Und der Valencia-Weg hat noch keine 2.000 Pilger, das werden nicht mehr. Also es gibt schon der Versuch, das auf andere Wege zu übertragen, aber es funktioniert nicht. Und jetzt vielleicht noch ein Punkt, wo ich selber auch merke, ich werde ja auch gefragt, warum tut man sich den Camino Francés an oder warum läuft man den Jakobsweg oder so eine lange Strecke in Spanien? Könnte man doch auch durch den Schwarzwald laufen, ist viel ruhiger, hat man viel mehr Natur. Sag ich, ja, das ist richtig. Aber mich fasziniert auf diesem Weg, auch wenn viele Menschen unterwegs sind oder jedes Jahr näher kommen, mich fasziniert diese Ausstrahlung, mich fasziniert diese Gebäude, mich faszinieren die Kirchen, mich fasziniert, dass vor 1.000 Jahren die Menschen da auch schon gelaufen sind. Und irgendwie, ich laufe gern durch den Schwarzwald, hier gibt es den badischen Jakobsweg, der ist genauso ruhig wie viele andere Wege, die in Deutschland gekennzeichnet worden sind. Und trotzdem fasziniert mich das in irgendeiner Form. Und wenn du von deine Erfahrung jetzt im letzten Jahr, sprich von Polen über Österreich, würde mich interessieren. Du bist dein halbes Leben Langstrecke gelaufen auf der halben Welt. Und jetzt zum ersten Mal Langstrecke auf Pilgerwegen im Osten Europas. Gab es für dich einen Unterschied? Also gab es für dich einen Unterschied von den langen Wegen jetzt, von Polen bis Rumänien oder auch den Litauenweg im Vergleich zu deinen Wegen in Amerika?
Also ja und nein. Also insofern ja, deswegen bin ich ja bewusst dieses Jahr pilgern gegangen, ist diese Kultur, ne, dass also bei dem Pilgerweg die Kultur im Vordergrund steht. Also das für mich muss das jetzt nicht unbedingt die Kathedralen in Spanien sein, das können auch die Kathedralen in Częstochowa sein. Ne? Das ist egal. Lustigerweise gibt es ja können wir gleich darüber reden, in Japan auch einen Pilgerweg, der komischerweise dasselbe Schicksal ereilt wie den Camino Francés. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. So, also das unterscheidet das jetzt von Wanderwegen und das ist auch der Grund, warum ich das manchmal gerne machen möchte, weil mich die Kultur interessiert. Was aber identisch ist, und deswegen stört mich auch immer ein bisschen so diese elitäre Einstellung von Pilgern, was die meisten Pilger antreibt, also das ist ja alles nicht eindimensional, ich male es nur bewusst schwarz-weiß, um einen Punkt zu machen, ist die soziale Komponente. Also einfach nett Menschen kennenzulernen, also meistens sind die Pilger jetzt nicht unbedingt blutjung, sondern eher Leute, die halt in den Job stecken, wo du eigentlich irgendwie fest in deiner Bubble bist und wo von dir was erwartet wird. Du musst halt frisch geduscht und mit frisch sauberen Klamotten da zur Arbeit gehen, hast halt immer dieselben Leute, ne? Und plötzlich kannst du eine Woche lang mit dem selben alten T-Shirt rumlaufen und lernst plötzlich José aus Spanien kennen und Jean-Claude aus Frankreich und kannst mit dem billigen Wein aus Tetrapaks trinken. So. Und das ist auch total toll. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptanreize, weswegen viele Pilger diese tolle Community. So, und da muss ich die Pilger halt auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das ist genau dieselbe Motivation, die ein Appalachian Trail Hiker in den USA hat. Dazu brauchst du jetzt überhaupt kein Pilgergedöns hin und rum. Das ist einfach, die Leute wollen aus ihrem sozialen Korsett raus. Zum Beispiel in den USA bekommen die Leute einen Trailnamen. Sie werden umbenannt, um zu signalisieren, du bist jetzt in einem anderen Leben. Und was auf dem Trail passiert, das kriegt kein anderer mit. Du kannst die Sau rauslassen. Ne? Du kannst da mit dreckigen Fingernägeln und dreckigen Klamotten rumlaufen. Du wirst jede Menge Leute kennen. Es ist genau dasselbe. Das ist, was die motiviert. Und da brauchst du kein, das ist kein Pilgerspezifische. Und deswegen bin ich halt so traurig, dass was pilgerspezifisch ist, nämlich diese religiöse Komponente, immer weiter an Bedeutung verliert.
Hast du diese religiöse Komponente auf deinen Wegen in Osteuropa kennengelernt? Also war das für dich was
Total,
anderes?
total. Also das einfach, wenn du halt, die Kirchen sind immer offen. Das ist schon mal das Erste, ne? Und da ist Gottesdienst. Also ich habe immer das Problem, ich muss ja mal mein Handy laden. Ne? Das zieht
Ein
sich ja durch.
Problem scheint dir gleich geblieben zu
Das
sein.
zieht sich immer
Ja.
durch. Ne? So, und ich weiß auch, in Polen, also da war ich noch nicht Pilger, da bin ich aber so durch Polen gelaufen, da dachte ich, oh super, Kirche gerade am Sonntag zu Ende, nichts wie rein, Handy laden. Ich konnte keine 10 Minuten mein Handy laden, weil da war schon der nächste Gottesdienst. Ne? Das ist Gottesdienst 7, 9, 11, also das ist der Hammer. Ne? Und dann stehen die Leute draußen vor der Tür, weil die nicht mehr alle reinpassen. So, und auch diese am Wegesrand, diese ganz einfachen Glaubenszeugnisse, also Wegkreuze oder Kapellen, also wirklich, die sind geschmückt mit Blumen, mit Fahnen. Und jetzt ist es auch in der Show, ich nehme es jetzt mal hier vorne weg, was mich wirklich getoucht hat, ja. Also das werde ich nicht vergessen. Ich laufe da immer so lang, dann sind aber diese ganzen Wegkreuze, da habe ich immer dasselbe Plakat gesehen. Ne? Und ich dachte, was ist das denn? Das war so ein Kreuz mit so rot-weiß im Hintergrund. Und rot-weiß, das sind die polnischen Nationalfarben. Da war so ein Text auf Polnisch, habe ich gedacht, was ist das denn? Google das und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Da stand nämlich Nie ma Polski bez Boga und das heißt auf Deutsch, und jetzt halte ich fest, es gibt kein Polen ohne Gott. Und ich dachte, wow. Also wirklich, wow. Ich war total geflasht und ich verstehe auch in Polen gibt es sicherlich Atheisten. Völlig okay, aber dieses Selbstverständnis, also diese Religion, die da so verwurzelt ist, da hat sich mir plötzlich alles erschlossen. Also warum diese Frömmigkeit da noch so ist, ne?
Vielleicht, weil sie über die ganzen Jahre unterdrückt, Jahrzehnte unterdrückt war,
Genau, ja.
nicht offen gelebt werden konnte.
Ganz sicher. Und also aus diesem Selbstverständnis, also das gehört einfach dazu. Während wenn du jetzt auf die spanischen Caminos gehst, wo ja jeder erstmal prinzipiell seine Bedenken über den Katholizismus, der Religion oder insgesamt zum Besten geben muss. Das ist auch alles legitim, aber während die Polen ist das erstmal okay. Das ist unser Nationalverständnis. Wir sind katholisch. So. Und da kann man dann weiterreden. Da gibt es natürlich diese Nicht-Katholiken, sonst ist alles okay. So. Und während halt in Spanien ist es genau umgekehrt, da muss ja jeder erstmal definieren, mit was er sich jetzt nicht identifiziert. Und das war, also dieses Plakat hat mich wirklich sehr getoucht, ne?
Du hast in deinem Buch geschrieben, dass dich das Wandern, das Langzeitwandern wieder in Richtung Glauben geführt hat. Also ganz am Anfang hast du uns von deiner Zeit in der Klosterschule berichtet. Dann gab es wahrscheinlich eine Phase, wo du nichts mehr damit zu tun haben wolltest, raus in die große Welt gegangen bist. Und das Wandern hat dich wieder Richtung Glauben geführt. Und wie kann ich mir das genau vorstellen?
Also Klosterschule, aber meine erste Lehrerin war Schwester Kallisthene, werde ich nicht vergessen. Wir haben noch, die fleißigen Kinder haben noch Heiligenbildchen bekommen, da gehörte ich dazu. Die nicht so fleißigen Kinder mussten in der Ecke stehen, haben im Lineal eins übergebraten gekriegt. Also das habe ich noch so in der Endphase da so mitbekommen. Das war meine erste Lehre. So, und ich war dann auch natürlich auf einem Mischung, da mussten wir mal aufstehen zum Beten und ich fand das immer ganz furchtbar, diese Mischung aus Religion und Schule und dachte, das geht ja gar nicht. Also ich habe da sehr rebelliert dagegen, bin dann auch sehr früh aus der Kirche ausgetreten. So, und fand das alles ganz furchtbar. So, und dann begann das halt mit dem Wandern und tatsächlich vergeht beim Wandern in der Regel, wenn ich jetzt nicht gerade mal überlastet bin, was selten der Fall ist, kein Tag, wo ich mich nicht auf meiner Isomatte ausstrecke, abends, Schuhe aus, schönster Moment, ausstrecke. Boah, was für ein geiles Leben. Und dann kommt wirklich, kam immer so dieses Danke, danke, danke. Und immer wenn ich da danke, habe ich gedacht, danke. Also der Begriff Danke setzt ja voraus, man bedankt sich bei jemandem. So. Und das war dann mein Fall, wo ich dann wieder zurückkam zu meinen Wurzeln. Jetzt muss man auch dazu sagen, ich habe zwischenzeitlich, ich war ja von Indien bis sonst wo, also schon überall. Auch in Indien habe ich so Flops erlebt, da war ich mal in einem buddhistischen Kloster. Da waren auch lauter so erleuchtete Westler, ne, die da also verzückt da rumgechantet haben. Und ich dachte, also du brauchst da eigentlich jetzt nicht Om Mani Padme Hum chanten. Wenn du den Rosenkranz betest, ist es genau dasselbe Prinzip. So, also mir ist halt klar geworden, warum in die Ferne schweifen, also viele religiöse Praktiken, viele Glaubenssätze sind sehr ähnlich. So. Und warum, hat der Feste, viele sind oft so frustriert von ihrer eigenen Kultur und glauben dann halt, was ich bin jetzt mal in dem Fall in Indien, ist alles besser. So, und dann ist mir auch gedacht, man halt irgendwie nie, keine Kirche, keine Glaubensausrichtung wird immer perfekt sein. So, das gibt sich, das hat ja jeder seinen eigenen Glauben. Und da habe ich mich so ein bisschen wieder mit der Kirche ausgesöhnt. Also ich teile jetzt wirklich nicht alle Glaubensprinzipien, also wirklich beileibe nicht, ne? Aber wo ich denke, okay, damit kann man sich irgendwie arrangieren, weil das ist ja nicht nur Schlechtes passiert, sondern auch sehr, sehr viel Gutes. Und sehr viel, also wenn du jetzt 2000 Jahre wie die katholische Kirche unterwegs bist, dann hast du auch viel gelernt, ne? Und viele Sachen, die sich über 2000 Jahre entwickelt haben, haben einen tieferen Sinn, der schließt sich mir vielleicht nicht unbedingt gleich sofort, aber hat auch was, ne? Und das versuche ich jetzt eher zu verstehen, als jetzt, also was weiß ich, jetzt irgendwelchen buddhistischen Praktiken nachzueifern oder so.
Ja, da kommt dann wieder das, was du erzählt hast. Du läufst durch Japan und einen Teil davon kannst du nachvollziehen, aber es erschließt sich dir nicht wirklich. Und dann zurück zu den eigenen Wurzeln oder zurück zu deinem eigenen Kulturkreis.
Also hier in Japan möchte ich mir noch eine Geschichte anwerfen. Also das wird jetzt hier meine Generalabrechnung mit Religionen weltweit. Also der Kumano Kodo ist ja ein buddhistischer Pilgerweg oder also ein japanischer Pilgerweg. Und der geht gerade den Weg des Camino Frances. Also der war total in Vergessenheit geraten und wurde dann eben wiederbelebt. Dort sind mittlerweile massenweise gerade westliche Pilger unterwegs. Genau dasselbe Prinzip. Alle mit Gepäcktransport und Vollpension. Also Hauptsache weg vom Komfort. Und da hat mich auch erschreckt, ich war, weißt du, da war ich an dem Kumano Hongo Taisha, also der verbindet ja drei shintoistische, buddhistische Schreine, also bei den Japanern sind ja Religionen synkretisch, also da ist halt nicht, du bist entweder Buddhist oder Shintoist, sondern du bist beides. Ne? So, da war ich dann an einem dieser Schreine Und das war ein Shinto-Schrein, und da wurde der Mikado no Shoshi, also was weiß ich, das ist irgendwie der Sohn, der Bruder der Sonnengöttin Amaterasu, weiß der Teufel was, der ist entstanden, als sein Vater sich die Nase geputzt hat. So. Und der wurde da verehrt. Du lachst, also für uns natürlich, aber was passiert da? Da war so eine amerikanische Pilgertruppe. So, also wirklich so Bob und Bill aus Iowa, die gehörten untergarantiert zu irgendeiner Baptisten- oder sonst wie Gemeinde, ne? Also so die typischen Flyover-States in den USA. Und der japanische Geist hat also vorgemacht, wie man einen Shinto-Gott verehrt, also klatschen, Münze reinwerfen, so, und die ganze Truppe völlig ehrfürchtig klatschen, Münze reinwerfen, verneigen. Und ich dachte so, wenn euer Pastor Bob jetzt zu Hause da sieht, dass ihr da irgendwie den sonst wie schieß mich tot Gott Mikado, der den Vater beim Naseputzen entsprungen ist, da verehrt, wie passt das eigentlich zu eurem religiösen Grundverständnis? So. Und da ist mir halt gedämmert, das ist wieder was, wo ich versuche, also mir selber auch anderen Menschen den Spiegel vorzuhalten, wenn das schon so sinnentleert ist, dass du quasi aus Folklore, oh, ich bin jetzt in Japan, da muss ich jetzt aber auch sowas mitmachen, das gehört dazu, und sich gar nicht überlegen, hey, ich bete da jetzt irgend so einen Sonnengott an oder sowas. So, dann weiß ich nicht, aber was, ja, dann ist das, was ist das für ein Pilgerverständnis? Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja. Wie viele Japaner laufen den Weg noch? Oder gibt es Einheimische, die den
Kaum.
Weg genauso laufen?
Kaum. Die Japaner fahren dann hin. Aber auch da fand ich das auch wieder schwierig von den westlichen Touristen. Ne? Du sollst dann halt nicht fotografieren, habe ich mich dann auch dran gehalten. Machen die Westler wieder nicht. Ne? Also es ist so, also ich glaube nicht an den Sonnengott schieß mich tot da mit seinem Naseputzen. Ich verhalte mich dann halt still und ruhig. Ich fotografiere, ich respektiere die lokalen Sitten, aber ich würde mich jetzt da nicht hinstellen und mich da jetzt verneigen. So, und da habe ich halt nicht verstanden, also diesen Hintergedanken, also was die Leute dann da antreibt. Ich glaube, es war einfach Gedankenlosigkeit. Aber das meine ich jetzt, dass Pilgern so ein bisschen zur Folklore verkommen ist und eigentlich diese religiöse Konnotation entweder überhaupt nicht mehr gelebt wird oder so verschämt gelebt wird oder man sieht die als Folklore.
Jetzt hat dich das Wandern zu deinem Glauben geführt. Was hat dich dieser wiedergefundene Glaube, wenn man das so nennen darf, was gibt dir der Glaube heute?
Also jetzt mal rein praktisch, also A, halt diese Geborgenheit, ne? Also dass du, ich bin ja immer allein unterwegs, aber ich habe immer einen Begleiter. Aber jetzt mal ganz pragmatisches, worauf jetzt vielleicht die wenigsten kommen werden, für mich ist das mittlerweile ein Stück Heimat. Also ich bin mal quasi aus Jux und Dollerei, also ich versuche immer, wenn ich irgendwo wandern bin, wenn ich an dem Sonntag oder wenn ich irgendwo bin, wo es eine Kirche gibt, dann gucke ich, ist da Gottesdienst und versuche zum Gottesdienst zu gehen. So unter anderem war ich auch in Tokio in einer katholischen Kirche. Das war auch ein Erlebnis der dritten Art. Also erstmal so, also ich fahre ja auf wie ein bunter Hund, ne? Also weil ich so groß bin als einzige Westlerin, ne? Und dann haben die erstmal schon mal drei Leute hingeschickt, die mal herausfinden sollten, was machst du denn da? Und ich halt so ein bisschen erzählt, einer konnte da irgendwie Englisch, ich dachte, die interessieren sich irgendwie ganz, ich so erzählt so. Dann Gottesdienst, und das ist natürlich echt schwierig, ne? Also die ist die Liturgie halt in Japanisch, ne? Das zog sich auch endlos. Aber das erste Tolle ist schon mal, du weißt halt, die katholische Liturgie ist überall gleich. Also ich habe zwar nicht verstanden, was die sagen, aber war mir jetzt klar, die sind jetzt da und da, die sind jetzt bei der Wandlung, die sind jetzt bei den Fürbitten oder wo die jetzt gerade sind. Deswegen, das ist so ein bisschen so Heimat, ne? So, da waren die nun endlich zu Ende, ne? Also Abschlusssegen, ich so wollte also unauffällig und dann hinziehen. Weit gefehlt, was dann passierte, habe ich nicht mitgerechnet. Die hatten einen Spion vorgeschickt. Um rauszukriegen, wer ist denn der Neue in der Gemeinde, weil da sind halt noch so kleine Gemeinden, die sind auch so eng verkettet, die finden das toll, wenn da jemand kommt. So, und dann wurde ich erstmal der Gemeinde vorgestellt. Also ich wollte abhauen, ne? Und die so, nee, du jetzt hier bleiben. Ne? Und dann fing einer an, auf Japanisch zu erzählen, ja, das ist jetzt die Christine und die macht das und das und Pipapo und alle so begeistert, ja, herzlich willkommen und hin und her. Und ich bin da ewig nicht weggekommen. Das war wirkliches Problem. Und das ist mir ganz oft passiert, dass wenn du in solchen Gegenden, wo die Christen Minderheit sind, in den Gottesdienst gehst, wirst du ganz, ganz herzlich empfangen. Also ganz, ganz toll. Also nicht nur, dass es für mich eine Heimat ist, also auch in dem Land wie Japan, wo ich überhaupt nichts verstehe, Da weiß ich, okay, das ist eine Kirche, da weiß ich, wie ich mich verhalten soll, das ist mein Zuhause, alles super. Aber auch, dass die Menschen mir dann entgegenkommen. Also wirklich, bei den Kirchen sind mir die wildesten Sachen schon passiert, auch in Australien jetzt vor 2 Jahren wieder, ne, wollte ich auch wieder selbes spielen, ne? Ich dachte, ich hau jetzt unauffällig ab, hat auch nicht funktioniert. Ja, das ist die Christine, die kommt von dann und dann, schwuppdiwupp, ehe ich es mir sehen konnte, hatte ich 3 Essenseinladungen und am Hacken. Also das sind einfach dann tolle Erlebnisse, ne?
Ist das vielleicht so, dass du vorhin im Gespräch erzählt, das war für dich schon ein seltsamer Moment, als du damals deine Wohnung aufgegeben
Oh
hast?
ja.
Das ist ja auch, das ist ja nicht nur eine Wohnung aufgeben. Natürlich kann man das alles rechnen. Aus finanziellen Gründen macht das Sinn. Und wenn man wiederkommt in der WG oder erst auf dem Sofa und dann eine WG suchen. Aber es ist ja auch eine letztendlich auch so eine Art von Heimatlosigkeit oder so. Jetzt gebe ich mein Nest auf. Also beim ersten Trail wusstest du, du kommst zurück und bist in deiner Wohnung
Genau.
und dann ist die plötzlich nicht mehr da. Also es gibt ja nichts, was dich erwartet, wenn du nach Hause kommst. Das ist ja auch eine Form von Heimatlosigkeit.
Also deswegen hat es mich damals wirklich hart erwischt. Also ich habe lange gebraucht, um mich dann, also ich war 12 Jahre technisch gesehen obdachlos, ich habe mich daran gewöhnt, aber habe dann auch wirklich lernen müssen, das war sehr hart halt. Also mein einziger Rückzugsort ist mein Zelt und zwischen mir und dem Gewitter und den Bären sind halt im schlimmsten Fall 0,5 Millimeter Silnylon. Und deswegen sind halt solche Sachen wie Kirchen für mich wirklich ein Rückzugsort, weil da verstehe ich die Kultur, das ist mein Gott quasi, also meine Religion. Da fühle ich mich wohl, das ist immer so ein kleines Stück zu Hause, egal wo ich hinkomme. Ne? So ein bisschen, ich sage das so, also ich weiß noch, hab dann so, ich mache immer so schräge Touren, ich bin zum Beispiel auch mal Franziskusweg gepilgert in Italien, also mal im Februar, war auch so eine bescheuerte Idee von mir. Und ich halt wirklich, gehe halt dann wirklich in jede Kirche am Wegesrand. Wirklich jede. Und meine Follower auf Social Media schon irgendwie so, kann ich mal ein bisschen mehr Landschaft posten, nicht über diese Kirchen. Ich meine, ich muss zugeben, ich hatte hinterher auch eine gewisse Aversion gegen die 300. Madonna mit Kind, ne? Das muss man auch sagen. Aber das war wirklich, und ich bitte zu vergleichen, das ist wie wenn du jetzt in eine Stadt kommst, da wohnt ein alter Freund von dir, da gehst du doch auch dort vorbei und sagst Hallo. Und so ist es bei mir, wenn ich eine Kirche sehe, gehe ich immer automatisch rein. Das ist wie Hallo sagen zum lieben Gott. Und das
Schönes
vermisse ich.
Bild, ja.
Ja, tatsächlich, wirklich Hallo sagen zu lieben Gott. Und ich bin da jetzt auch nicht stundenlang drin. Für mich ist die Kirche auch rein praktisch. Also wie schon Handy laden, jetzt haben wir das Thema wieder. Ne? Oder es ist
Wahrscheinlich
halt
auch noch Wasser auffüllen
genau im Friedhof
oder auf dem
nebendran. Ne?
Friedhof.
Genau, das ist halt auch ganz praktikabel, aber es ist wirklich für mich auch ein bisschen Heimat. Und deswegen kann ich halt auf den Pilgerwegen überhaupt nicht verstehen, dass die Kirchen zu sind. Oder beziehungsweise die Leute halt zu den Gottesdiensten nicht gehen. Und wieso, ich sitze da jetzt auch nicht in jeder Kirche stundenlang, aber es ist immer, ich gehe da mal kurz rein, Kerze anzünden, mal kurzes Gebet sprechen, dann geht's weiter.
Jetzt ist es ja, man sieht es dir an, wie du strahlst. Es ist ja ein Leben auf dich zugeschnitten. Also ich hab eine Frage von Bianca und Heidi noch. Da weiß ich gar nicht, ob die Frage für dich.
Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich
Ja,
gespannt.
genau. Also liebst du dein jetziges Leben nach wie vor, so wie es ist, oder vermisst du manchmal auch etwas aus deinem alten Leben?
Also ich glaube, das hat sich jetzt erübrigt. Ich liebe das total, zumal ich den für mich optimalen Rhythmus gefunden habe. Also ich bin jedes Jahr 6 bis 8 Monate unterwegs und die restliche Zeit 4 bis 6 Monate bin ich in Deutschland. Ich habe jetzt diese winzige Plattenbauwohnung in Berlin-Marzahn. So, und wenn ich in Deutschland bin, schreibe ich halt Bücher, habe diese Bühnenshows, mit denen ich auftrete. Ich habe 40 Auftritte pro Jahr und ich plane die nächsten Touren. Und ich genieße das aus Herzen, also habe ich heute auch wieder gemacht, gerade vorher. Ich gehe mindestens einmal am Tag einkaufen. Also einfach, ich liebe einkaufen. Also ich kaufe halt immer nur wenige Sachen, also frisches Obst einkaufen. Ich kann kochen, mache ich jetzt gleich anschließend. Ich liebe kochen. Also ich genieße das zu tun, was ich unterwegs halt nicht kann. Aber ich bin nie traurig, wenn diese Phase endet. Im Moment freue ich mich total, weil es jetzt da bald eben wieder losgeht. Lustigerweise, ich werde wieder Pilger, das traust mir ja kaum sagen, ja.
Ah, doch, erzähl. Oder erzähl's nachher, wenn wir wollen nachher noch über deine Shows sprechen. Da passt es gut rein.
Also ich will mich nochmal pilgern und also das, ich bin auch nie traurig, wenn eine Wanderung endet, weil ich ja weiß, jetzt habe ich diese 4 bis 6 Monate Phase in Deutschland und dann geht es wieder los. So, und das ist für mich optimal.
Ich habe auf unserem Camino jetzt im Sommer hatte ich einen Moment erlebt, der für mich alles verändert hat. Und zwar ohne, dass ich, nee, eigentlich nicht einen Moment, sondern es war plötzlich da oder mir ist es aufgefallen. Burgos, die Kathedrale, wunderschön. Ich liebe diese großen Kirchen, die großen Kathedralen. Da
Ich
kann
auch,
ich
ja. Ja.
stundenlang
Ich auch, ja.
gucken und welcher Heilige ist da? Warum ist die Rosette so? Die
Genau,
Rosette,
ja.
die damals von der Juderia gesponsert worden ist, die ganzen Geschichten dazu. Unter normalen Umständen, wenn ich jetzt mit dem Auto gefahren wäre oder einen normalen Urlaub gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich tagelang noch von der Kathedrale geschwärmt. Dann gehe ich abends ins Bett. Am nächsten Morgen stehe ich auf, schnüre meine Schuhe, laufe weiter, habe einen neuen Tag, laufe ins nächste Dorf mit einem Brunnen voller Wasser und gucke mir dieses Wasser an, wie es sich in der Sonne spiegelt. Am Abend gehe ich ins Bett. Könnte, wenn ich mit dem Auto gefahren wäre, hätte ich wahrscheinlich von diesem Dorf noch tagelang erzählt und geschwärmt. Und so geht es auf diesem ganzen Weg, ist das so, ab einem bestimmten Punkt ist jeder Tag eine eigene Einheit geworden. Und obwohl der Tag so schön war am Tag davor, war der neue Tag ein willkommenes Geschenk, war da. Und von der ersten bis zur letzten Minute am Abend konnte ich diesen Tag genießen und konnte ihn am Abend auch wieder loslassen. Und als wir zurückkamen, war das genau das Gleiche. Normalerweise habe ich eben diesen Camino Blues. Also ich bin todtraurig und bin tagelang nicht ansprechbar. Und auch wie schön war alles. Nee, war gar nicht. Es war tatsächlich so, ja. Und jetzt bin ich hier. Jetzt beginnt der Tag von neuem. Und am Abend endet er wieder neu. Also dieses Leben im Hier und Jetzt oder einfach in diesem Jetzt, fand ich völlig faszinierend. Du musst ja sowas eigentlich, wenn du ein halbes Jahr unterwegs bist, ja eigentlich laufend erleben. Ist das für
So
dich
ist.
noch, ist das normal dann oder wie gehst du damit um?
Also es wird tatsächlich normal, aber ich habe diesen Effekt immer noch. Also ich weiß noch, als ich mein erstes Buch geschrieben habe vor 10 Jahren, da ging es ja, habe ich ja eine Wanderung beschrieben, die damals auch schon 10 Jahre zurücklag. So, und konnte mich fast noch an jeden einzelnen Tag erinnern. Also Trail-Tage prägen sich viel, viel mehr ein als so im, also normale Tage, also als ich noch gearbeitet habe. Das ist total normal. Hat ein bisschen was damit zu tun. Also ich hab ja viel Zeit beim Wandern. Ich denke viel über Wandern nach. Also ich bin auch der große Theoretiker. Du kommst beim Wandern in den Flow. So, und der Flow-Zustand ist ja tatsächlich ein Begriff aus der Psychologie. Der Flow bezeichnet einen Zustand, wo du dich einer selbstbestimmten Tätigkeit hingibst, die dich weder über noch unterfordert. So, und leider Gottes haben wir im Verhältnis zu unseren Vorfahren selten noch die Möglichkeit des Flow. Also erstens fehlt uns in der Regel ja selbstbestimmt. Also weil dir irgendwie ja dein Chef sagt, jetzt musst du das und das tun. Also selbstbestimmt, das fällt schon mal aus. Und dann sind die meisten, entweder haben die ein Bore-out, weil sie gelangweilt sind, also unterfordert, oder sie sind überfordert, haben ein Burnout. Und Wandern ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig anspruchsvoll. Da kannst du so vor dich hin dackeln, aber musst ja trotzdem überlegen, wo kriege ich jetzt Wasser rüber. Also es ist genau das richtige Balance und ist selbstbestimmt. Das heißt, du kommst in diesen einfach tollen Flow-Zustand. Und ich glaube, das ist auch das, was bei den Pilgerwegen die Leute so fasziniert. Weil da sind ja die meisten, die Pilger sind ja nicht Menschen wie ich, die Dauerwanderer sind und die halt frisch aus dem Job kommen, wo sie eben genau das nicht haben. Und plötzlich sind die wieder selbstbestimmt und plötzlich haben die dieses Wow, kommen die so in eine Art Flow-Zustand. Das ist natürlich total faszinierend dann. Ne?
Ja, vor allen Dingen dann, wenn man das nicht gewohnt ist, also nicht jedes
Genau.
Jahr ein halbes Jahr weg ist und das jedes Jahr dann wieder neu von neuem erleben kann. Ja.
Genau.
Das stimmt. Annette und Gabriele haben die Frage, ob du unterwegs Situationen hattest, in denen du ernsthaft krank warst oder Angst hattest, nicht weiterzukommen.
Ja, also ich empfehle jetzt hier wirklich den Besuch meiner neuen Show, weil da geht es halt um da gehe ich alle so Angstfaktoren durch. Diese Frage kommt ganz häufig. Tatsächlich werde ich unterwegs eigentlich nie krank. Hat einen ganz einfachen Grund. Der Körper, also mein Körper lässt sich jetzt nicht mehr so leicht überlisten, aber der Körper denkt halt durch diese ständige, ungewohnte Strapaze, hey, was ist da los? Das kann er irgendwie nicht einordnen und denkt, okay, die Frau ist auf der Flucht, die muss ich unterstützen, fährt das Immunsystem hoch. Heißt, ich bin unterwegs eigentlich nie krank. Kaum bin ich in Berlin, habe ich immer sofort Bronchitis. Weil dann weiß der Körper, jetzt kann ich ausruhen. Jetzt ist alles wieder gut, ne? So, das ist das Erste. Ich bin dann tatsächlich das Einzige, wo es nicht funktioniert hat. Also A, wenn du dir jetzt irgendwie die Haxen brichst oder sowas passiert, da schützt dich natürlich kein Immunsystem vor. Also ich bin auch schon mal in eine unterirdische Höhle eingebrochen, habe da richtigen Schock davon getragen, auch ein paar Schrammen, das schützt dich natürlich nicht. Und es hat mich auch nicht geschützt, ich habe unterwegs mal Corona bekommen. Da war ich in den USA, war zwischen zwei Trails, muss mir beim Transport es geholt haben. Und mir ging es wirklich richtig scheiße. Also wirklich richtig scheiße. Ich habe dann hinterher einen Test gemacht, ich wusste, ich hatte dann Corona. So, und du merkst in dieser Situation, was der Körper eigentlich alles in der Lage ist, weil ich bin da ums Verrecken nicht rausgekommen. Also ich habe verzweifelt versucht, mir ein Uber zu holen oder ein Taxi, aber das fuhr, es gab nichts. So, trampen wollte ich jetzt auch nicht ich hatte zwar noch nicht getestet, aber mir war klar, das muss irgendwas in der Richtung sein. So, das heißt, wenn du jetzt nicht verhungern willst und verdursten willst, heißt das, du musst laufen. Und ich bin dann halt erstmal 5, 6 Tage noch, glaube ich, in die nächste Stadt gekommen, habe ich einen Corona-Test gemacht. Ja, ich hatte das. Und ich weiß, dann war in der Stadt, gab es irgendwie nur drei Hotels, alle wahnsinnig teuer, alle irgendwie, da hätte ich auch wieder ein Taxi nehmen müssen, weil es mir dann auch suspekt war in dem Zustand. Habe ich mit einem alten Freund von mir gesprochen, der ist Intensivkrankenpfleger, sage ich, du, was mache ich denn jetzt? Und er sagte, also diesen Ratschlag gebe ich jetzt wirklich nur dir, das klappt jetzt wieder bei dir, aber er sagte, lauf weiter. Weil dein Körper ist darauf eingestellt, jeden Tag 30 bis 35 Kilometer zu wandern. Gehst du jetzt runter auf 15 bis 20 Kilometer am Tag, empfindet er es schon als Ruhetag. Und das ist für dich wahrscheinlich angenehmer, dein Corona auszukurieren an der frischen Luft, als wenn du jetzt in so einem muffigen Hotelzimmer liegst mit Aircondition, und dir dann, was weiß ich, die Viren der anderen Leute in die Nase geblasen werden. Das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich bin dann, also natürlich viel langsamer, ich bin dann halt weitergewandert und habe das dann gut weggesteckt, ne? Aber das war so das schon sehr heftig, wo ich dachte, oh, wenn das jetzt nicht besser wird. Aber als ich dann wusste, es ist Corona, war mir klar, okay, das wird es dann irgendwann halt auch vorbeigehen, ne?
Ja, das war schon eine krasse Erfahrung dann.
Ja, aber auch zu festzustellen, was der Körper in der Lage ist, ne? Das war auch spannend.
Ja, auch diese Erfahrung zu haben, dass der Körper das kann. Also da braucht man ja die Erfahrung und muss wissen, ja, okay, das ist so, wenn ich lange oder wenn ich Jahr für Jahr so lange Strecken laufe und diesen Effekt kenne, kann ich, glaube ich, ganz anders damit umgehen.
Also es gibt zum Beispiel, ich habe mal so einen Marathon gemacht, also einen Wandermarathon gemacht, kennst du, so 24 Stunden, 80 oder 100 Kilometer, ne?
Ja.
So, und das war auch,
Mammutmärsche und solche.
genau,
Ja.
habe ich einmal mitgemacht, das war auch so ein Erlebnis der dritten Art, ne? Also ich saß da, das war, glaube ich, 80 Kilometer und ich, klein Christine, saß da, hat gerechnet, aha, ich schaffe locker 4 Kilometer die Stunde, bei 80 Kilometer, 20 Stunden, hast du noch irgendwie 4 Stunden Pause, das ist doch super, ne? So. Und alle rannten los, ich war von Anfang an die Letzte. So, das war schon mal, ich dachte, warum rennen die alle so? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass sie da schnell ins Ziel kommen wollen. So, und dann haben wir ganz schon mal das Erste, das war auch sehr lustig, dann war so die Halbzeit, ne? Und alle haben mich zugejammert, dass sie jetzt abbrechen müssen. Also sie haben mich alle überzeugt, also ungefragt haben sie mir erklärt, sie hätten jetzt Blast oder sonst wie Schmerzen oder sie müssten jetzt abbrechen. Ich habe mir das alles artig angehört. Und habe mir einfach meinen Teil gedacht, nämlich ich habe in den USA Leute gesehen, ich sage jetzt nicht, dass man das machen soll, wohlgemerkt, was jetzt kommt, das war auch sicher nicht schlau, aber ich habe Leute gesehen, die sind mit einem Belastungsbruch im Fuß 200 Kilometer gewandert, weil die sagten, leck mich doch am Arsch, ich laufe jetzt weiter, ich habe mich nur 200 Kilometer von der Grenze entfernt, ich mache das jetzt. Also das wird dann so egal, also du bist so besessen oder fick auf diese Idee, du machst das einfach. Das soll jetzt keine Empfehlung sein, das zu tun. Aber dieser Diskomfort, also so eine Blase, wo jetzt so der Otto Normalverbraucher sagt, ich kann jetzt nicht weiterlaufen, da lachst du dich als Langstrecker da tot drüber. Ne? Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ne? Und dann wurde es auch total lustig, weil dann lief ich so in die Nacht hinein, also war wirklich ganz kurios, komm dann an so einen letzten Verpflegungs- und ich war ja immer die Letzte, die macht dann immer hinter mir zu, dann kam dann die Rennleitung
Da kommt
an.
der Besenwagen, normal die Feuerwehr, die Leute
Genau.
aufschließt.
So, und der Besenwagen hatte keinen Bock mehr, die wollten nach Hause, ne? Und dann kam die Leitung des Ganzen, also ihr müsst mich jetzt disqualifizieren, sagen, warum das denn? Ja, ich werde zu langsam sein. Was heißt, da war euch steht doch 24 Stunden. Ich liege doch voll im Plan. Ne? Das ist doch nicht mein Problem, wie die anderen so rennen. Ne? Also ich musste endlos mit denen rumdiskutieren. Die wussten auch nicht, wer ich bin. Ich meine, ich habe auch nicht gesagt, wer ich bin. Ne? Und ja, also du musst dann jede Stunde anrufen und dann darfst du da weiterlaufen. Und ich meine, ich glaube, in der ganzen Truppe von diesen ganzen hunderten von Teilnehmern hatte ich die meiste Erfahrung im Nachtwandern. Also ich wandere sehr gerne nachts. Und mich haben sie dann verknackt. Ich muss dann jede Stunde, also sie haben mich total beömmelt, ne? Und ich bin dann ganz entspannt. Ich habe dann noch ganz viel Pausen gemacht, weil ich das irgendwie total nett fand. Und kam dann so ins Ziel aus meiner Sicht vorfristig, eine halbe Stunde vor Abwurf, kam ich dann an. Und die bei der Urkunde, ja, die Zeit schreiben wir jetzt lieber nicht drauf. Und ich so, ja, warum denn nicht? Ich liege doch voll im Plan. Ja, der letzte war schon vor 4 Stunden, sage ich, ja, ist doch sein Problem. Ja.
Da müssen die Regeln geändert werden.
Ja, was nennt ihr das dann auch 24-Stunden Rennen, wenn du keine 24-Stunden oder Lauf, wenn du keine 24-Stunden Zeit hast, ne?
Ja. Das sind wunderbare Anekdoten, Christine. Da könnte ich stundenlang zuhören. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal. Nee, eine hätte ich noch. Wenn du jetzt
Schieß
auf,
los.
wenn du jetzt auf diese ganzen vielen Jahre schaust, die für dich ja Normalität geworden sind. Also der ein oder andere würde sagen, jetzt wird es mir langweilig im Beruf. Was ist in dir kleiner geworden und was ist in dir größer geworden?
Das ist eine sehr schöne Frage. Das ist wirklich eine tolle Frage. Kriege ich sonst nie, deswegen bin ich so begeistert. Ich möchte, also da, ich habe jetzt ein Bedürfnis, was kundzutun, ja. Und zwar verändert sich der Wanderstil. Also am Anfang hatte ich in Ansätzen jetzt nicht so verbreitet wie Männer unter 30, die haben das ganz besonders. Die wollen sich beweisen. Das hatte ich auch. Ich bin Trails gelaufen, da musst du jeden Tag 50 Kilometer gehen, 14 Tage am Stück, weil du die Wasserquellen so weit auseinander sind. Jeden Tag. Beinhart, ne? Und es hat mich total gekickt. Also du kommst dann richtig in so einen Rausch und du willst es wissen. Ne? Und da hatte ich oft so eine Phasen wirklich und halt beinhart, immer im Zelt, immer die Nudelsuppe nur und immer nur Schokolade, also und Hotels des Teufels und so. Und so ein bisschen der Bruch, was heißt Bruch, aber die große Wendung, oder das hat sich ja über lange Jahre angebahnt, aber bewusst geworden ist mir das in Japan. In Japan habe ich zum ersten Mal einen Trail abgebrochen. Spoiler, ich bin im nächsten Jahr wieder hingefahren, haben zu Ende gemacht. Aber da habe ich gemerkt, ich komme meiner Strategie nicht hin. Also es war einfach zu heiß, es war zu schwül, das Gelände war zu steil. Ich habe nicht mal mehr 30 Kilometer, ich habe gerade mal 20 Kilometer geschafft. Ne? Und es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ich war völlig fertig. Ne? Und dann saß ich dann irgendwie so da, dachte so, warum bist du eigentlich hier? Warum bist du nach Japan gefahren? Ja, weil ich einmal eine andere Wanderkultur kennenlernen wollte. Wandern in einer anderen Kultur. Und da dachte ich so, wenn du jetzt deinen bisherigen Stil durchziehst, wirst du A, ständig schlechte Laune haben und B, den immer selben japanischen wie heißt das, diese Zypressenwald, nicht Zypressen, aber diese Pinien da sehen. Ne? Also die sind immer dieselben Bäume, immer derselbe Wald. Und dann kannst du wieder nach Hause fahren, kannst angeben, dass du den Trail in Rekordzeit geschafft hast, aber von Japan hast du nichts mitbekommen. So, und dann habe ich total mein Wanderstil umgestellt. Ich bin dann statt 6 Tage die Woche im Zelt, war ich dann halt nur noch 3 Tage oder 4 Tage die Woche im Zelt. Es war dann wirklich 50-50 zwischen Hotel und Zelten. Ich bin sehr oft essen gegangen, was in Japan auch sehr günstig ist. Ich bin ständig ins Onsen, also ins heiße Bad, habe wirklich jeden Scheiß da angeguckt. Und plötzlich, A, hat die Wanderung total Spaß gemacht, also richtig Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, hey, deswegen bin ich eigentlich da. Ich bin nicht da, um Kilometer zu reisen, ich bin da, um die Kultur kennenzulernen. Weil Wandern ist ein wahnsinnig schönes Mittel. Du lernst ein Land ganz anders beim Wandern kennen, als wenn du da selbst mit dem Fahrrad fährst. So, und das hätte ich einfach, wenn ich den alten Wanderstil durchgezogen hätte, so nicht geschafft. So, und das hat sich so ein bisschen geswitcht, dass ich jetzt gerne einfach, deswegen auch so diese Pilgerreise durch Osteuropa, das war vor allem auch eine Kulturwanderung. Also was ich da ich bin dann natürlich Ungarn weitergepilgert bis nach Rumänien, also was ich da über ungarische, rumänische Geschichte gelernt habe, unglaublich. Und immer wenn ich was sehe am Wegesrand, ich sofort Google Translate drauf und recherchiert, komme dann vom Hundertsten ins Tausendste und ach, und das muss ich mir noch anschauen. Also das hat sich total geändert. Also von ich will mir das, also sag mal übertrieben, ich will mir das jetzt beweisen, ich bin ganz hart und Kilometer und dass die sportliche Geschichte im Vordergrund steht, hinzu, ich will ein Land erleben, wie es in dem Fall am besten ist.
Das heißt, am Anfang sehr ich-bezogen in Form von Leistung, von dem, was schaffe ich, wo ist meine Grenze. Und heute das Umfeld stärker mit einbeziehen oder das Land mit einbeziehen. Das heißt,
Genau.
die Neugierde wird von innen nach außen getragen.
Ja. Und halt auch, das versuche ich auch in meinen zu vermitteln. Also Leute verstehen manche Sachen nicht. Zum Beispiel, ich sage immer so, ich wandere nicht mit der schönen Landschaft, ich wandere mit dem Devisenkurs. Ach, wie kann man nur? Und das ist ja furchtbar. Und du hörst ständig Podcasts beim Wandern, du musst doch die rührenden Hirsche lauschen. Und ich, mein Gott. Und die Leute vergessen halt, für die meisten Menschen, für 99% der Wanderer, ist Wandern ein Gegenpol, ein Gegengewicht zu ihrem normalen Leben. Das heißt, sie möchten ins andere Extreme. Es muss möglichst schön sein, wirklich spektakulär sein. Für mich ist Wandern mein Normalleben, das ist meine Arbeit. So, und du machst dir deine Arbeit ja auch bequem. Du holst dir ergonomische Sitzplätze, ergonomische Stühle, ergonomische Maustastatur. Du willst es dir einfach machen, du willst es dir angenehm machen. Das machst du ständig. Und so gestalte ich jetzt auch meine Wanderungen. So, mir ist jetzt wichtiger, dass ich hingehe, wo es günstig ist, also Japan, weil der Yen so niedrig ist, historischer Tiefstand, weil dann kann ich mir einfach mehr Luxus leisten, mehr Luxus gönnen, ne? Alles spektakulärer, weil ganz ehrlich, ich habe schon so viele tolle Berge gesehen, das interessiert mich nicht mehr. Mich interessiert entweder spezielle Ökosysteme, also sowas wie die Sümpfe Floridas oder die Moore Estlands, oder mich interessiert eine spezielle Kultur. Das ist das, was mich mehr kickt als jetzt tolles Alpenpanorama. Ich habe jetzt wieder auch nichts gegen Alpen, aber so vor die Wahl gestellt, lieber eine Inter also ich mache dann ja auch so bizarre Sachen, wo ich mich wundere, dass ich nicht alle meine Follower verloren habe. Ich bin dann mal, weil ich dachte, ich will es mal geschichtlich wirklich aufpeppen, ich bin mal die Frontlinie des Ersten Weltkriegs abgeradelt. Also ich habe komischerweise keine Follower verloren, aber gewonnen habe ich dadurch auch keine. Ne? Aber dachte, okay, das ist es jetzt. Ich finde, das interessiert mich jetzt Geschichte, das mache ich jetzt. So, das hätte ich früher wahrscheinlich nicht gemacht. Früher wäre ich dann, also was weiß ich, dieselbe Strecke so schnell als möglich geradelt.
Spannend. Das ist ja dein ganzes Leben, kann man sagen.
Genau, also Wandern ist mein Beruf und meine Berufung.
Wenn es aus irgendeinem Grund oder aus irgendwelchen Gründen morgen nicht mehr ginge, was würdest du dann tun?
Habe ich ja schon vorgebaut. Ich habe mich ja rechtzeitig diversifiziert auf Paddeln und Radeln.
Okay.
Habe ich auch schon braun, bin einmal aus von der Treppe gefallen. Blöderweise nicht beim Wandern, sondern zu Hause. Und dann konnte ich nicht wandern, dann bin ich einfach durch Schweden gepaddelt.
Aha.
So, und wenn ich irgendwie Fußprobleme habe, dann gehe ich eben radeln. Also das habe ich schon frühzeitig. Und wenn es alles nicht mehr geht, dann fange ich vielleicht mit Segeln an. Ich habe keine Ahnung, was ich dann mache. Aber draußen sein kann man eigentlich immer.
Das ist ja ein sehr positives Bild. Also an und für sich ist es völlig egal, wie es weitergeht, da würden wir schon immer irgendwas finden oder irgendwas machen können.
Ich sage ja, irgendwas geht immer, ne? Genau, zur Not baue ich mir ein Blockhaus in Alaska. Also kann auch gehen, ja.
Ja, Christine, wollen wir mal in deine Bühnenshows einsteigen? Das heißt, es ist ja nicht so, dass du 6 Monate unterwegs bist und dann dich 6 Monate erholst, sondern es geht ja bei dir gleich nonstop weiter. Wenn die 6 Monate vorbei sind, dann ist es so, dass du diese Wege heute in große, ja, man kann schon sagen, Vortragsshows, aufbereitest. Was reizt dich daran, dieses Erlebte auf einer Bühne nochmal in eine andere oder in eine neue Form zu bringen?
Also erstmal, damit du keinen Ärger mit meinem Management kriegst, ich mache keine Vorträge, ich mache um Gottes Willen vor allen Dingen keine Lesungen, das ist immer das Allerschlimmste, ich mache Shows. Also lege ich großen Wert drauf, weil ich habe eine Nische entdeckt. Also das, was ich mache, macht nämlich sonst keiner. Diese ganzen Outdoor-Geschichten, das sind immer so Heldengeschichten, also Reinhold Messner auf dem Nanga Parbat, ne? Und ich mache halt sehr unterhaltsam, deswegen auch wirklich Show. Es ist total Unterhaltung. Kommst aus dem Lachen größtenteils nicht raus. Es ist fast schon Comedy. Also du gehst raus, du hast gute Laune. Es ist wirklich Entertainment, aber wirklich mit einem Inhalt. So. Und warum tue ich das? Aus zwei Gründen. Viele unterstellen mir immer, das ärgert mich wahnsinnig. Ja, du machst das ja nur für die Klicks oder du machst das ja nur für das Geld. Und ganz ehrlich, das ist der geringste Motivationsgrund. Also ich habe früher sehr gut verdient, ich habe das früher sehr gut angelegt, ich wohne immer noch im Plattenbau mit 300 Euro. Das Finanzielle treibt mich wirklich nicht um. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, das ist mal irgendwie eine Hotelübernachtung oder Ramensuppe mehr, ne? So ist es nicht, aber es ist nicht die Hauptmotivation. Die Hauptmotivation sind zwei Sachen. Wenn du dir überlegst, ich habe früher große Betriebe saniert Und da war halt, da habe ich wirklich über Schicksale entschieden. Also ich musste viele Menschen kündigen, ich habe viel Geld verwaltet. Also es, so und plötzlich, da waren wirklich gewichtige Entscheidungen. Und plötzlich auf dem Trail entscheide ich jetzt nur noch, esse ich jetzt erst ein Mars oder erst ein Snickers. Das ist jetzt plakativ gesagt, also mir fehlte so ein bisschen die intellektuelle Challenge. So, und die habe ich mir dann halt geholt. Also die ersten Jahre bin ich nur wandern gegangen. Es kam dann schon sehr früh die ersten Verlage an, willst du nicht ein Buch schreiben? Habe ich immer abgelehnt. Dann habe ich ja noch angefangen mit Radfahren und Paddeln. Da habe ich dann auch wieder was Neues dazugelernt. Es war immer Wissens, also da war immer noch Action. Irgendwann hatte ich das dann auch drauf. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich bereit, ich brauche jetzt was Neues. Ich brauche die intellektuelle Challenge. Und dann habe ich angefangen mit Bücherschreiben. Und quasi mit dem Bücherschreiben kam dann ja erst in Form von Buchvorstellungen. Das waren tatsächlich noch so Halblesungen, mache ich jetzt gar nicht mehr. Und ich habe dann halt so mein Showtalent bemerkt, auch, dass ich halt Leute begeistern kann. Und das wurde dann immer größer und immer größer. Und es macht mir tatsächlich sehr viel Freude, das ist jetzt der zweite Grund, in den, mit den Büchern und mit den Shows diese Freude weiterzugeben. Gerade an Frauen, also da hatte ich auch so ein durchschlagendes Erlebnis am Anfang, als ich die ersten, das waren tatsächlich nur so Halblesungen gemacht habe, weiß ich noch, kam eine Frau am Signiertisch zu mir an und sagte so, Buchwidmung und Pipapo und sie radelt jetzt nach Hause und dass sie jetzt radelt, das ist nur wegen mir. Und ich so, ja, was habe ich jetzt bitte mit deinem Fahrrad zu tun? Und dann hat sie mir halt erzählt, ja, sie muss durch den Wald und sie hat sich das früher nie getraut, als Frau allein durch den Wald zu radeln. Und erst durch meine Bücher ist ja klar geworden, da lauert niemand, das ist einfach unrealistisch. Wenn jemand lauert, dann in der Stadt, aber nicht im Wald. Und das ist total befreiend und sie wollte sich eben bedanken, dass ich ihr diese Angst genommen habe. Und das hat, da war, wurde mir so warm ums Herz, ne? Fand ich so toll. Und deswegen möchte ich halt in meinen Shows, also A, gerade, also nicht nur, aber vor allen Dingen auch Frauen ermuntern, mal selbst und auch alleine loszuziehen, eine Lanze fürs alleine wandern bringen und vor allen Dingen auch diese Freude weitergeben. Ich liebe es auch in meinen Shows, so romantische Vorstellungen zu zerstören. Also so, wie ist es wirklich? Also nicht, die haben ja so romantische Vorstellungen, so beim Wandern, ja, die Sonne scheint immer und du läufst durch blühende Rapsfelder, ne? Stattdessen hast du in Realität halt Dauerregen und es läufst durch Schlamm. Ich sage so, also das ist die Realität, aber es macht dich glücklich. Halt anders als du denkst, aber es macht dich wahnsinnig glücklich. Und es ist also Wahnsinn, wenn du die Reviews, die Bewertungen auf Eventim anschaust und Leute sagen, also das schönste Kompliment ist, wenn die sagen so, ich bin aus der Show raus und ich wollte sofort loslaufen. Da denke ich, Christine, hast du alles richtig gemacht.
Ja.
Und das möchte ich gerne weitergeben, weil tatsächlich ich habe sehr viel von anderen Menschen gelernt. Auch unterwegs bekomme ich nach wie vor sehr viel, das kennst du ja selber auch, dass Menschen generell wollen eigentlich helfen. Und viele Menschen, also egal, ob die mich jetzt unterwegs beim Treppen aufgegabelt haben oder eingeladen haben oder mir einen Schokoriegel geschenkt haben, ich habe wahnsinnig viel bekommen und das möchte ich auch gerne weitergeben. So, jetzt bin ich nicht der Typ, der geführte Wanderungen macht und Einzelcoachings, aber mit meinen Shows, glaube ich, gebe ich das gerne weiter. Dass ich damit Geld verdiene, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Also freue ich mich natürlich auch drüber, aber steht nicht im Vordergrund.
Wenn du jetzt da oben auf der Bühne stehst und von deinen Erlebnissen berichtest und deine Show durchziehst, verändert sich für dich im Nachhinein manchmal auch was über deine Reise? Also dass dadurch, dass du auf der Bühne stehst und vielen Menschen über diesen Weg etwas mitgeben kannst, verändert sich dann nachträglich manchmal auch noch der Blick auf die Reise?
Nicht der Blick, aber die, ich habe viele Erkenntnisse. Also ich muss, also als, ich habe mich ja auch nicht nur praktisch, sondern auch sehr theoretisch mit Wandern beschäftigt. Und viele Sachen, was da eigentlich abläuft an Prozessen oder Mechanismen psychologischer Art, das ist mir dann halt erst durch die Shows klar geworden. Also wo du dann halt Sachen runterbrechen musst, um sie vermitteln zu können. Ich glaube, viele Menschen kennen das Gefühl beim Wandern. Aber nehmen wir zum Beispiel diese soziale Komponente. Ne? Ich glaube, das hättest du auch sagen können. Irgendwie Pilgern ist toll, weil man Menschen kennt. Aber erst wenn du halt so wie ich jetzt, du kommst rum, du siehst ganz viele Wanderkulturen, überall steht dieser soziale Aspekt im Vordergrund. Das hat gar nichts mit Pilgern zu tun. Da hast du dann so Erleuchtung, wo du denkst, aha, das ist jetzt das Prinzip, das wollen die jetzt. Und da beschäftige ich mich sehr viel mit und halt zwangsweise durch die Shows. Und da habe ich dann schon viel, viel gelernt.
Ist ja auch die einzige Form oder eines der wenigen Formen für dich, wie du tatsächlich Feedback bekommst, oder? Wenn du nach der Show noch dastehst oder vor der Show und die Leute sich mit dir unterhalten können, normalerweise möchtest du dich nicht unterhalten, wenn du unterwegs bist in diesen 6 Monaten. Ist das dann so eine Aufholjagd für dich im Austausch oder?
Also der Austausch, den habe ich tatsächlich anderweitig, das ist bei den Shows eher weniger, weil ich meine, da kommen 500, 600 Leute, da kann ich einfach in der Regel nicht viel quatschen. So. Was total schön ist, was auch was sehr positiv vermerkt ist, ich bin also vor meinen Shows bereits bei Einlass, also eine Stunde vor Showbeginn, das macht kaum ein Künstler, ich kenne also niemanden, der das macht außer mir, ich bin bereits am Einlass für die Fans da, also für Bücher signieren und für Selfies. Also gefühlt, bevor es losgeht, hatte ich schon einen halben Saal im Arm. Weil die kommen dann, wollen Selfie oder werden die erstmal von mir geknuddelt, ne? Und dann machen wir so ein bisschen Actionfotos. Und also ich bin ja zwar unterwegs immer alleine, aber ich bin ja kein Eigenbrötler. Also ich mag eigentlich andere Menschen. Und quasi meine sozialen Kontakte, meine Umarmungen, die hole ich mir alle schon da vorher ab, ne? Das ist. Aber den
Also
Austausch kann.
wenn man auf deine Shows geht, unbedingt 1 Stunde vorher da sein.
Genau, also da bin ich bin immer schon am Einlass und also eben für Bücher signieren und Selfies oder viele bringen mir Schokolade mit, freue mich natürlich am meisten. Und der Austausch ist aber, das ist auch ungewöhnlich, weil ich halt abends im Zelt auch sehr viel Zeit habe. Ich poste ja jeden Tag auf Social Media, also wenn ich auf Wanderschaft bin, gibt es jeden Tag einen Reisebericht und
Da
ich
folge ich dir
antworte.
eifrig, das ist immer total spannend. Was hat's heute wieder? Wie war der
Genau.
Tag heute?
Und ich antworte in der Regel, also wenn ich Handyempfang habe, wirklich auf jeden Kommentar. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Austausch. Und das ist halt auch toll, weil dadurch habe ich weltweite Community. Also vor 2 Jahren bin ich zum Beispiel wurde ich nach Australien und nach Japan. Da habe ich mal kurz gepostet, ich bräuchte einen Logistikstützpunkt in Sydney. Ist da jemand? 5 Minuten später taucht jemand auf. Ja, ich kann deine Sachen einlagern, abholen, pipapo. Ne? Also total lustig. In Korea, in Japan, selbst überall habe ich Leute. Ne? Und ich versuche auch wirklich. Also manchmal klappt es nicht, wenn ich schlecht nenne, aber ich versuche wirklich auf jeden Kommentar irgendwie zumindest kurz zu antworten. Kommt ganz viele Leute an. Ja, und du hast mir da ganz tollen Tipp gegeben mit den und den Schuhen. Ich kann mich natürlich gar nicht mehr erinnern, ne? Aber das ist wirklich mein Anspruch. Das ist auch so mein Give it back to the Community, ne?
Jetzt sind deine Shows bis 2027 schon buchbar. Habe ich vorhin nochmal nachgeschaut. Ich bin total, total gespannt, was das nächste Thema sein wird im Herbst.
Ich weiß nicht, hast du die aktuelle Show schon gesehen? Wandern total?
Wandern total fehlt mir noch Aalen. Ich glaube, in Aalen ist es. Hier in Aalen, Aachen, Aalen.
Ja, musst du mal kommen. Also,
Aalen.
hast du die Show schon gesehen, meine ich?
Ich habe nur deine Zusammenschnitte gesehen. Also
Ach
nicht
so.
live.
Die Zusammenschnitte sind immer alte Shows. Ich würde nie mein aktuelles Programm auf Social Media stellen. Sonst hast du ja gar keinen Anreiz mehr zu kommen, ne?
Es fehlt eine Show in Heidelberg oder in Walldorf, also so im Rhein-Neckar-Raum.
Wir arbeiten
Ist
dran,
noch
aber das ist.
eine weiße Lücke auf der Landkarte.
Nee, also das Thema der aktuellen Show ist eben tatsächlich, also ich erzähle nie von nur einer Wanderung. Das ist jetzt nie der Dia-Vortrag von Tante Erna. So, in meiner aktuellen Show geht es um Wanderkulturen weltweit. Da gehen wir also rund um den Globus und wie und aus welchen Gründen wird wo gewandert. Und im zweiten Teil gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für wie Mann, aber vor allen Dingen auch Frau, eben die Angst vorm Wandern und alleine Zelten verliert. Da gehen wir also alle Angstfaktoren von Mann bis Wildschwein durch. Warum man vor keinem von beiden richtig Angst haben muss. Das sind so die beiden Themen. Und jede Show ist anders. Zum Beispiel letzte Show, da weiß ich, da war eine, die hat wirklich alle Shows gesehen. Die kommt immer und sagte, sie versteht es auch nicht, aber es ist immer grundanders. Du hast immer neue Geschichten. Also wer schon mal war, keine Angst, wird einfach nochmal kommen und die neue Show ist immer anders.
Jetzt steht dir der April vor der Tür. Deine Entscheidung muss so langsam fallen. Wie wird es weitergehen bei dir?
Also ich bin in diesem Jahr jetzt tatsächlich, also jetzt kein Fishing for Collins, also ich bin wirklich ratlos. Also ich habe natürlich diverse Sachen jetzt schon vorbereitet, so ist es nicht, das wäre ich nicht, Christine. Aber was ich jetzt genau gehe, weiß ich tatsächlich noch nicht, weil das war ein unerwartet hartes Jahr. Also ich war auch ein bisschen selber schuld, weil ich wusste, mein neues Buch kommt raus, da war also Abgabe kurz vor Weihnachten und ich habe Showpremiere Mitte Februar. Also ich musste das Buch zu Ende kriegen. Also es war natürlich schon zu Ende geschrieben, aber mit Lektorat und Karten und Bildauswahl, da war noch was zu tun. Und gleichzeitig neue Show und dann 40 Bühnenauftritte. Oder ich glaube, diese habe ich, glaube ich, nur 30, aber trotzdem ist es schon erheblich. Ne? Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo mir der Kopf steht. Also ich bin jeden Tag irgendwie unterwegs, entweder in der Bahn oder irgendwelchen Hotels, und habe dann beschlossen, erstmal tatsächlich, bevor es jetzt richtig losgeht, da habe ich auch für die großen Not, gehe ich jetzt erstmal wieder pilgern. Eine kurze Pilgerreise, wahrscheinlich geht es nach Italien. Und also einfach, um mal den Kopf klar zu kriegen, mal zu entspannen. Italien weiß ja selber, das Essen ist einfach lecker, heiß,
Ja.
es ist auch schon warm. Erstmal kurz durchatmen.
Das heißt für dich kurz pilgern?
So 4, 5 Wochen
Hm.
das Kurzpilgern.
Ja, so ein Camino Francés mal geschwind zum
Der
Ausruhen.
wäre tatsächlich ganz gut. Jetzt muss ich doch eine lustige Geschichte erzählen. Entschuldigung, ich komme aus der Geschichte. So, ich weiß noch, ich hatte ja so Großprojekte Europa, Ost, West oder Süd. Und Europa, Ost, West war dann halt irgendwie der westlichste Punkt, war dann halt Finisterre beziehungsweise Santiago. Und da führte halt partout kein Weg hin, außer der Camino. Und damals hatte ich schon eine Aversion gegen Caminos. Und da dachte ich, oh Scheiße, jetzt musst du da wandern. Und ich weiß noch, ich bin dann irgendwie in den Buchladen und habe so genervt in den Blättern in dem H.P. Kerkeling-Buch geblättert. Ne? So, und da lese ich, Camino Frances, 850 Kilometer. Und plötzlich hellte sich meine Miene auf, dachte, 850 Kilometer, das ist ja bei meinem Tempo 3 Wochen, das reiße ich doch auf der rechten Arschbacke ab. Und plötzlich dachte ich, super, das ist 3 Wochen, easy peasy, das nimmst du doch locker flockig mit, schaust dir mal an, super, plötzlich hatte ich beste Laune. Ne? Also das war wirklich so für mich so, gut, ich habe mich dann für Camino del Norte entschieden, war genauso, war halt irgendwie so eine kurze Etappe. Ne?
Sehr schön. Ja, wir sind am Ende angekommen, Christina. Ich habe
Ich habe auch lang genug geplaudert,
noch
ne?
drei kurze Fragen. 1 Stunde 36. Ich glaube, für meinen Podcast ist das schon die längste Folge. Also gleich Highscore.
Was lädst du dir auch die meistgewanderte Frau der Welt ein, ne?
Ja, normalerweise bräuchte man die doppelte Zeit, wenn wir noch tiefer einsteigen wollten.
Ich komme gerne wieder.
Ja, schön. Freue ich mich. Nach deiner Pilgerreise in Italien können wir über gutes Essen in Italien sprechen. Drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Ein Pilgerweg, den du Menschen sofort ans Herz legen würdest.
Berlin-Bad Wilsnack.
Ein Wort, das Pilgern für dich heute am ehesten beschreibt.
Für mich oder Pilgern generell?
Für dich.
Demut.
Etwas, das beim Pilgern oder Langstreckenwandern für dich nie fehlen darf.
Das Glück.
Das sind sehr schöne Worte. Die Demut, das Glück. Liebe Christine, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich fand es
Mir
ganz
auch.
klasse, dass du in den Jakobsweg-Podcast gekommen bist, trotz deiner ausgeprägten Erfahrungen auf dem Camino. Es war mir eine Freude, mich mit dir über Pilgerwege in Europa auf der ganzen Welt zu unterhalten. Es war richtig, richtig kurzweilig. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ich danke dir für die Einladung. Hoffe, bitte keinen Shitstorm. Und wenn, dann nicht beim armen Peter, sondern bei mir.
So machen wir es. Ich werde es verlinken.
Also, in diesem Sinne allseits Buen Camino und Happy Trails, ne?
Buen Camino.
Wenn du den Jakobsweg besser kennenlernen und dich gemeinsam mit mir auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Du findest dort hilfreiche Inhalte für deine Vorbereitung und die Zugänge zu unseren Communities. Schau einfach auf buencaminoclub.de vorbei und trage dich dort direkt ein. Danke, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe, achtsame und mutige Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.
Ich verliere, was mich begrenzt und gewinn mein eigenes Licht. Ich gehe weiter Schritt für Schritt, bis mein Herz von Heimat spricht.